Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und heute ohne Chris. Die Chris ist diesmal nicht unterwegs. Schöne Grüße gehen raus. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich war jetzt nicht in Nürnberg auf dem Kirchentag, aber ich habe das alles live verfolgt, habe verschiedene Dinge im Fernsehen gesehen, unter anderem die Predigt vom Quentin am Abschlussgottesdienst, und das fand ich ganz, ganz großartig. Ich überlege tatsächlich, in die evangelische Kirche einzutreten, deswegen, ich finde es ganz, ganz cool, dass sowas möglich ist, so eine wirklich gute Botschaft. Deswegen Shoutout, Quentin, das war richtig klasse. Und genau, die Sache haben wir von Schöner Glauben und von Glaubensweite haben wir die Predigt dann nochmal verlinkt. Da jedenfalls, genau, Grüße gehen raus. Super Sache, finde ich ganz toll. Episch. Heute ist Emil dabei. Emil, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Emil, stell dich kurz vor. Du bist Ex-Evangelikaler. Und da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, was das für dich bedeutet. Dann bist du auch Bildungsreferent für queere Themen. Und dann, also wir kennen uns ein bisschen länger schon. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und deswegen, ich folge dir auch online. Du hast den Instagram-Account Emil Alo mit Unterstrich zwischen den beiden Worten. Und dann hattest du 2022 dein öffentliches Outing als Transmann. Dein Name ist dann Emil und du gehst mit dem Pronomen er, ihm. Ja. Und darüber sprechen wir heute unter anderem. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest oder noch schärfen möchtest?
Vielleicht will ich noch kurz konkretisieren, was Ex-Evangelikal für mich bedeutet, weil ich glaube, das ist ein relativ großer Begriff ist. Da kommen wir bestimmt später noch konkreter dazu. Für mich bedeutet das, dass ich eine Zeit meines Lebens in einer Gemeinschaft war, die so fundamentalistische und evangelikale Strukturen hatte, und um sie so ein bisschen zu verorten, so in die Richtung Pfingstkirche, charismatische Kirche, genau. Und dass ich unter dem Zweig von Kirche mich aber heute nicht mehr so zuordnen würde, genau.
Genau. Vielleicht kommen wir nachher nochmal ein bisschen genau darauf, was Glaube für dich heute ist oder welche Beziehung du dazu hast. Jetzt aber erstmal, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Stimmanalyse-App? Also vielleicht zum Hintergrund, ich habe auf Instagram gesehen, da hast du diese Story-Highlights und da hast du dann vor einiger Zeit angefangen so zu zeigen, so 10 Minuten auf Testosteron, dann eine Woche, ein Monat, ich weiß nicht, du bist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen über ein Jahr dabei und dann kann man das so verfolgen, wie sich deine Stimme verändert hat. Und da hast du auch diese Stimmanalyse-App.
Ja, genau. Ja, wie man vielleicht auch hören kann. Ich höre selber tatsächlich nicht, ich höre immer noch nicht einen Unterschied meiner Stimme, aber ich weiß, dass sie nicht so klingt, wie sie vor einem Jahr geklungen hat, weil ich sie auf Aufnahmen nicht erkenne. Und genau deshalb habe ich angefangen, diese Stimme zu dokumentieren, weil ich das gerne, wenn ich es anhöre, höre ich es. Und wenn ich es aber selber spreche, merke ich nur, dass es vibriert im Hals, und das hat es früher nicht. Und es gibt da so Apps, mit denen kann man irgendwie, wenn man die so wie eine Sprachnachricht oder so aufnehmen, aber man kann einfach relativ lang mit denen reden und dann messen die den Herzbereich, den man hat, also die Frequenz, und rechnen dann so einen Durchschnittswert aus und geben dann wie in so einem Diagramm, spucken die so einen Punkt aus. Also kannst du irgendwie sehen, okay, am 31. März hatte ich irgendwie so und so viel Herz im Schnitt, und mir hat das voll geholfen, weil ich dann über die Zeit so visualisiert sehen konnte, wie meine Stimme immer tiefer geworden ist. Und auch so ein bisschen, es hat mich auch so ein bisschen beruhigt, weil so ein Stimmbruch ist irgendwie nichts, was so linear nach unten geht, sondern es hat so Aussprünge, und wenn man mal krank ist, ist es plötzlich wieder viel höher oder mal viel tiefer. Aber über die Zeit sieht man so eine Tendenz, und ich konnte irgendwann, ich habe, glaube ich, sogar für einen Mann eine relativ tiefe Stimme. Aber was ich ja genau, was ich sonst nicht wüsste, wenn ich mir das nicht analysiert hätte. Und so funktioniert so eine App, genau.
Bei Instagram hast du einen Beitrag gemacht, indem du eine Frage aufgegriffen hast, die dir, ich weiß nicht, ob häufig, aber zumindest hin und wieder gestellt wurde. Und zwar ist das die Frage, bist du heute glücklich? Und die Frage würde ich dir erstmal stellen und dann kannst du noch was dazu sagen, ob das eigentlich eine ja besonders gute Frage ist oder was die Frage nach dem Glücklichsein mit dir macht.
Das ist eine spannende Frage. Ich würde, also so akut jetzt gerade würde ich sagen, ja, ich bin heute glücklich. Sehr glücklich. Und ich würde vielleicht auch was zu der Frage noch sagen. Und zwar ist es eine Frage, die ich glaube nicht nur ich, sondern viele Transmenschen sehr häufig gestellt bekommen. Und vor allem so bei so Meilensteinen, also von zum Beispiel Transition. Also Transition, das heißt, oder es macht Sinn, wenn ich das kurz erkläre vielleicht?
Auf jeden Fall. Mhm.
Genau, eine Transition ist, wenn in dem Fall jetzt eine Transperson irgendwelche Schritte der Veränderung geht. Also es kann sein, dass es gibt so soziale Transitionen, sowas wie Menschen einen anderen Namen mitteilen oder Menschen bitten, einen mit einem anderen Pronomen anzusprechen oder auch mit anderen Wörtern. Also auch, es gibt ja auch so Wörter wie Schwester oder Bruder oder so, die so vergeschlechtlicht sind. Es gibt auch medizinische Transitionen, sowas wie Operationen machen oder Hormone nehmen oder so. Und gerade bei so großen Transitionsschritten wurde ich dann immer wieder gefragt, ob ich denn jetzt glücklich bin. Also zum Beispiel, als ich irgendwie ein halbes Jahr auf Testo war oder nach meiner Mastektomie, also es ist so, das ist die operative Entfernung der Brust oder Angleichung an eine so männlich konnotierte Brust. Also dann, man hat, also Männer haben ja auch eine Brust, gell? Und ich wurde das immer wieder gefragt und ich fand das eine total übergriffige Frage. Also vor allem wurde ich das nicht von den Menschen gefragt, die mich das sonst fragen oder die auch irgendwie, die nicht auch sagen würde, nee, mir geht's gerade voll scheiße, sondern ich wurde das von super random Leuten gefragt. Und mir wurde auch oft gesagt, also es war nicht nur eine Frage, mir wurde auch oft gesagt, man sieht jetzt ja richtig, wie du strahlst und wie glücklich du bist. Wo ich dann irgendwann auch Leute, die häufig nur über Social Media regen Kontakt mit mir hatten. Und das fand ich einfach eine sehr bevormundende Aussage, weil was die Leute alle nicht wussten, war, dass ich so zwei Wochen vor der Mastektomie eben, die ich hatte, so eine sehr enge Person aus meinem Umfeld das Leben genommen hat. Und ich überhaupt nicht glücklich war. Und natürlich war das für mich ein total befreiender Schritt, diese OP zu machen. Und hat für mich auch einen Grundstein gesetzt, dafür überhaupt dauerhaft glücklich sein zu können. Oder vielleicht auch auf einen emotionalen Nullpunkt kommen zu können. Also so, ich glaube, ich würde eher sagen, dass ich davor einfach sehr unglücklich mit vielen Dingen auch war. Aber ich fand das fand ich eine Frage sehr, sehr edgy, weil sie mir eben von Menschen gestellt wurde, die sonst nie gefragt haben, wie geht's dir eigentlich? Und denen ich auch nicht erzählt hätte, was gerade in meinem Leben geht, wo ich dann immer nur so gelächelt habe und gesagt habe, ja, jetzt ist alles viel besser. Finde ich nicht so eine ganz geeignete Frage.
Ich erinnere das so ein bisschen an so Diskurse, ja, so aus diesem BPOC, Black Lives Matter und so weiter, da haben ja viele AktivistInnen so diese Frage, wo kommst du her? Auch ähnlich dekonstruiert und dann gesagt, pass auf, das ist eigentlich echt eine übergriffige Frage. Ich habe das Gefühl, dass scheint gewisse Parallelen zu geben, dass es auch eben für dich jetzt zum Beispiel verschiedene Fragen geben kann, die ja übergriffig sind, auf eine Weise.
Genau, also ich glaube, ich würde einmal sagen, es gibt auf jeden Fall Fragen, die viele Menschen, die irgendwie marginalisierten Gruppen angehören, immer wieder gestellt bekommen. Ich finde diese Frage, wie geht's dir, die ist jetzt sehr viel weniger verletzend als eine Person, die man irgendwie nicht weiß, liest, die ganze Zeit zu fragen, wo sie eigentlich wirklich herkommt. Aber genau, ich glaube, das ist so, Menschen sehr oft so ihre inneren Vorannahmen und Stereotype auch offenbaren oder ihre Unzufriedenheit, dass sie was nicht verstehen oder dass sie was nicht wissen. Also eine andere Frage ist ja auch, dass ich irgendwie oft dann Leute so, wenn sie irgendwie mitbekommen, ich bin trans, dass sie dann wissen wollen, zum Beispiel, welche Körperteile ich noch habe oder so. Was sie ja bei anderen Leuten auch nicht wissen, die sie nie nackt gesehen haben, aber dass sie dann so, also ich glaube, die klassische Frage, die Transmenschen bekommen, ist, hattest du schon die OP? Und also abgesehen davon, dass es nicht die, in Anführungszeichen, die OP gibt, ist es auch eine total, also auch eine Frage, die wieder Leute fragen, die überhaupt nicht ein Recht darauf haben zu wissen, wie mein Körper gerade ist und welche OPs ich mache und welche nicht so. Genau.
Du hast bei Instagram geschrieben, es gibt kein Danach. Das bezog sich auch auf die Transition. Kannst du das einmal erklären?
Ja, ich habe das gelesen. Ich habe ja die Fragen voraus schon einmal überflogen. Und ich habe so ein bisschen gerätselt, was ich damit wohl gemeint habe. Weil ich nicht weiß, unter welchem Beitrag das war. Hm. Ich kann vermuten, was ich damit gemeint habe oder wie ich das heute sagen würde. Weil es was ich immer noch sagen würde. Also häufig gibt es Narrativ von Transmenschen, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Also es gibt irgendwie das ungeoutete Leben und dann gibt es das Outing und dann gibt es eine Transition und danach ist man so fertig, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, was ich so gerne überkommen möchte, weil es hat ein paar Gründe. Also ich glaube, das Narrativ manifestiert so Annahmen, dass es so einen richtigen Weg gäbe oder den einen Transweg, den alle Transmenschen so gehen müssten. Also so alle müssen jetzt den Namen so ändern und müssen dann Hormone nehmen und eine OP machen oder so. Und aber so, ich würde sagen, es gibt so viele Transwege, wie es so Transmenschen gibt. Und man ist dann auch nicht fertig. Also weil, selbst wenn man irgendwie so sich entscheidet, so wie ich, auch eine medizinische Transition zu machen und da vielleicht einige Dinge hinter sich hat. Also es gibt zum Beispiel sowas wie, dass man irgendwie irgendwann Passing hat. Das heißt, dass ich heute im Alltag, wenn Menschen mich sehen, die mich nicht kennen, dann denken die Menschen sich einfach, das ist ein junger Mann. Das war vor einem Jahr nicht so. Es gibt dieses Vor- und Nachdem und aber ich bin jetzt nicht fertig mit trans sein oder ich bin auch nie fertig damit umzugehen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ich habe zum Beispiel immer noch einen Uterus, wenn ich zur gynäkologischen Praxis gehe, muss ich immer noch den Leuten erklären, warum ich gerade da aufgetaucht bin. Oder wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich die lange kenne, dann ist das auch was ich gerne mit denen teilen möchte, weil es ja irgendwie auch ein Teil von meinem Leben ist. Also und ich bin nicht irgendwann ja ein Cis-Mann, sondern das ist immer irgendwie Teil von meiner Geschichte, auch wenn ich das nicht mit Leuten teile oder verschieden intim oder intensiv mit Leuten teile. Aber ich bin nicht irgendwann fertig und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich damit wahrscheinlich gemeint habe. Hm.
Du beschäftigst dich viel mit dem ganzen Thema Transidentität, ist ja dein Leben, das ergibt Sinn. Aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was sind so die wichtigsten Learnings, die du hattest?
In dieser Zeit meinst du? Mhm,
genau.
Uff.
Eine sehr breite Frage.
Ich beschäftige mich viel damit. Vielleicht dazu noch zwei Sätze. Das liegt einerseits natürlich daran, dass ich betroffen bin, aber andererseits daran, dass mich das interessiert und dass ich auch so ein bisschen mein Studium und meine Arbeiten im Studium zu dem Thema mache, weil es einfach sehr wenig Forschung und sehr wenig Wissenschaft dazu gibt und weil mir das am Herzen liegt, da einfach Dinge konkreter zu bekommen und weil ich eben, das hast du am Anfang gesagt, ich arbeite auch als Bildungsreferent zu Queerness schon hauptsächlich, also zu Queerness und auch zu Trans-Themen und Menschen laden mich ein, die selber dazu nicht so viel wissen oder die sich dazu weiterbilden wollen. Das heißt, es ist sehr hilfreich, wenn ich da eine Expertise habe, weshalb ich mir die über die Jahre auch angeeignet habe. Und ich glaube, das irritiert Menschen manchmal, aber so meine Expertise geht da auch also über meine persönliche Perspektive hinaus. Und weshalb auch nicht jede Transperson automatisch Bildungsreferent für diese Themen ist, sondern genau, so ein bisschen. Hm. Kannst du nochmal die andere Frage? Weil das meine Learnings waren, meine größten. Ich hätte mal drüber nachdenken sollen. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen im Kopf. Ich glaube, ein Learning ist, dass sich so Zeit nehmen, Menschen Dinge erklären, die einem wichtig sind, dass das so sich lohnt. Also ich habe mich super lange, deshalb 2022 habe ich mich online geoutet, da war ich schon richtig lange auf Hormonen und als ich das gemacht habe, oder also so schon so eine signifikant auch hörbare Zeit auf Hormonen, ich hatte schon meine so diversen OP-Termine und sowas vereinbart und das ist auch alles schon passiert, als ich mich zum Beispiel meinen Eltern geoutet habe. Weil ich so richtig doll Angst hatte, wie Menschen reagieren und dass gerade Menschen, die jetzt nicht in meiner queeren Blase in meiner Heimatstadt so wohnen, von denen ich eh weiß, dass sie damit umgehen können, da wusste ich einfach nicht, wie die reagieren werden und es ist auf jeden Fall anstrengend gewesen, diese ganzen Outings, weil natürlich ich seit Jahren mich damit beschäftigt hatte und die Menschen seit 2 Minuten und das ist einfach ein Unterschied an so Wissen. Aber ich habe gemerkt, dass so, dass sich Zeit nehmen und so Leuten Dinge erklären, dass das super hilfreich sein kann und dass sich dann auch Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden, womit ich nicht sagen will, dass zum Beispiel Transmenschen allen Menschen das erklären müssen, weil es gibt super tolle Medien, aber zum Beispiel meinen Eltern oder sowas war mir das wichtig, das eben selber zu erklären. Ich glaube, ein weiteres Learning war, das fand ich fast mit am spannendsten, es gibt nicht so viele Menschen, die so die Erfahrung machen, einen Teil ihres Lebens als so irgendwie als Frau wahrgenommen zu werden und einen Teil ihres Lebens nicht. Und ich wurde ja schon auch bis in mein so junges Erwachsenenalter von der Außenwelt irgendwie hauptsächlich als Frau wahrgenommen. Was so damit auch, also was auch das mit sich bringt, dass ich so sehr viel auch Sexismus zum Beispiel erfahren habe, dass ich weiß, was Catcalling bedeutet. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich nicht wohlzufühlen, irgendwie nachts allein nach Hause zu laufen. Solche Dinge. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber auch eine andere Perspektive. Also ich weiß auch, wie das jetzt ist, wenn jemand die Straßenseite wechselt, weil ich nachts hinter der Person laufe. Hm. Ich erzähle immer gerne von so, ich finde so, öffentliche Toiletten sind ein total schräger Space und zum Beispiel Männer- und Frauenklos sind total verschiedene Orte. Also solche Dinge finde ich irgendwie spannend. Also ich meine, fühle ich mich ein bisschen wie so ein Undercover-Agent. Weißt du, weil ich so verschiedene Räume eben kennenlernen kann, auf eine Art, die das vielleicht eine Cis-Person nicht tut. Aber ich war, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, weil ich oft das Gefühl habe, es fällt vielen Männern in meinem Umfeld schwer. Und das heißt nicht, dass sie das nicht tun sollen, aber die müssen sich so eine große Empathie aneignen, um zu verstehen, was irgendwie so Frauen um sie rum erleben. Frauen und weitere Menschen, die irgendwie Sexismus erleben. Und ich hatte so das Privileg, dass ich das selber erfahren habe und dadurch da vielleicht auch nochmal einen intensiveren Eindruck habe, genau.
Ich muss dir nachfragen, was ist der Unterschied zwischen Frauen- und Männertoiletten aus deiner Sicht?
Ich hatte mal überlegt, meine Bachelorarbeit dazu zu schreiben. Frauentoiletten sind im Schnitt jetzt mal, ne? Aber egal, wo ich so auf Frauentoiletten war, was sich so hauptsächlich auf so Deutschland und so den mitteleuropäischen Raum beschränkt, so krasse Sozialräume irgendwie. Also es wird sich unterhalten, es wird sich ausgetauscht. Auf einer Party geht es viel so drum, ja, wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich auch so ein bisschen weird mit dem komischen Dude da? Hat jemand irgendwie noch, braucht noch jemand ein bisschen hier Make-up oder braucht jemand was zu trinken? Hat jemand einen Tampon dabei? So, mein Klopapier ist alle, kannst du mir eins durchreichen? Oder eine Person kotzt und man hält ja die Haare. Oder es geht jemand schlecht und man fängt die Person auch, auch wenn man die Person vielleicht gar nicht kennt. Und Männertoiletten in meiner Wahrnehmung sind so absolute Orte, wo die Scheuklappen ausgefahren werden. Man geht da rein, man spricht am besten mit niemandem, man rauscht durch, betet, dass sich niemand am Pissoir neben einen stellt. Dann rauscht man wieder raus, meiner Erfahrung nach meistens ohne Hände zu waschen. Das hat mich auf jeden Fall auch schockiert. Und das war's. Also das ist keine soziale Erfahrung. Mir hat in meinem Leben seitdem jetzt so zweimal jemand auf dem Männerklo Hallo gesagt und ich bin beide Male krass erschrocken, weil es eben so außergewöhnliche Erfahrungen waren. So ein bisschen war meine Wahrnehmung von Toiletten. Wobei ich an der Stelle auch gerne auch noch ergänzen möchte, dass ich auch richtig viel Scheiße auf Männertoiletten erfahren habe. Also so auch Menschen, die sich so unsicher waren, was ich da gerade zu suchen habe und die irgendwie auch Gewalt angedroht haben oder auch so gewalttätig geworden sind. Und ich mir deshalb auch neben der Tatsache, dass ja nicht alle Menschen irgendwie sich als Männer oder Frauen wahrnehmen, ich mir auch, also auch für mich selber einfach richtig doll Toiletten wünschen würde, die nicht irgendwie binär gegendert sind, sondern einfach offen sind für alle Menschen. Weil ich das eine Zeit lang gerade am Anfang meiner Transition, wo ich auch nicht so sicher war, wie Leute mich gerade wahrnehmen, auch einfach, also da bin ich teilweise auch den ganzen Tag einfach nicht pinkeln gegangen, weil ich mega Angst hatte, dass mir Gewalt passiert auf Toiletten. Gerade auch auf Partys oder so, wo Leute vielleicht auch ein bisschen betrunken sind und noch weniger Herr oder ja, so der Sinne.
Ja. Ich würde da direkt mal einsteigen. Es hat vor einiger Zeit einen Podcast gegeben mit oder über J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Mhm. So, ich muss mal gerade gucken. Der hieß Witchcraft Trial, glaube ich. Und er ist von der, jetzt muss ich auch nochmal gerade eben gucken, wie sie hieß. Es gibt ja diese Westboro Baptist Church. Mhm. Ganz, ganz schräge Kirche in den USA, die durch ganz, ganz viele Skandale bekannt geworden ist, was weiß ich, auf irgendwelchen Beerdigungen von Soldaten irgendwie Schilder hochgehalten. Ja, die sind immer für diese God Hates Facts oder sowas Schilder bekannt. So, und da hat es eine Aussteigerin gegeben, die ist heute Aktivistin und Journalistin, das ist Megan Phelps-Roper. Und Megan Phelps-Roper als Aussteigerin hat sich jetzt diesen Podcast sie hat diesen Podcast produziert, in der sie J.K. Rowling und ihre Geschichte und dann eben aber auch J.K. Rowlings die von J.K. Rowling losgetretene Transdebatte, so wird das manchmal thematisiert oder beschrieben. Mhm. Genau. So, das ist ein mehrteiliger Podcast auf Englisch. Ich fand den gut gemacht. So am Ende kommt, glaube ich, aber dabei rum, dass J.K. Rowling in ihrer Position, also es gibt mehrere Sichtweisen, kommen auch Transmenschen da zu Wort, die auch ausführlich ihre Sicht darlegen können, aber natürlich J.K. Rowling, sage ich mal, überproportional kann da ihre Sicht darstellen, und es ist eben eine transkritische feministische Sicht. Und da nimmt Toiletten auch eine, in einer Episode zumindest geht's darum. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Argument, dass der Feminismus dafür gekämpft hat, dass Frauen ihren Schutzraum brauchen. Und dass, wenn jetzt die Toiletten zum Beispiel dann eben Unisex-Toiletten werden, dass dieser Schutzraum verloren geht. Und das finden die nicht gut. Also, magst du da ein bisschen drauf einsteigen? Ich glaube, du hast dich mit J.K. Rowling auch auseinandergesetzt. Was denkst du darüber? Oder generell über diese von J.K. Rowling losgetretene Debatte, ihre Sichtweisen darauf?
Ja, vielleicht als so Disclaimer, ich habe diesen Podcast nicht gehört. Ich tue das aus Selbstschutz nicht. Mhm. Ich lese sehr viel transfeindliche und transexklusive Texte und Zeitungsartikel und auch Bücher. Also ich habe auch viel zum Beispiel Alice Schwarze gelesen, weil ich gerne fundiert kritisiere, aber ich höre mir sehr ungern so langen Podcasts und sowas an, weil mich das einfach richtig fertig macht. Mhm. Ich kenne aber die Position von J.K. Rowling und die Argumente auch. Also das sind Argumente, die eben aus einer ganz speziellen, sich als feministisch begreifenden Ecke kommen, die immer wieder ähnlich sind. Und J.K. Rowling, finde ich, ist da besonders hervorzuheben, jetzt gar nicht, weil sie besondere Argumente hat, sondern weil sie eine unglaublich große Reichweite hat und weil sie sehr viel Macht eben damit hat und weil sie diese Macht nutzt, um eine Bevölkerungsgruppe meiner Einschätzung nach eben zu gefährden. Und das sind Transpersonen. Und das finde ich einfach total unverantwortlich, einen total unverantwortlichen Umgang mit Reichweite. Genau, ich spreche jetzt für eine Community, es gibt natürlich viele Trans-Communities, in so meiner Trans-Community heißen diese FeministInnen TERFs, das ist so eine Akronym, eine Abkürzung für Trans Exclusionary Radical Feminist, also für trans-ausschließende Radikal-FeministInnen. Damit meine ich aber nicht, dass weil ich bin selber auch Feminist und mir liegt Feminismus sehr am Herzen und ich finde es auch wild, dass die den Feminismus für sich claimen. Aber genau, das, wenn ich so TERF in vielleicht in der Folge jetzt noch sage, dann meine ich damit diese Feminismusrichtung. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, eben ein Argument, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel diesen riesigen Toilettendiskurs angucken, was total spannend ist, weil ich finde, es gibt so auch viel wichtigere Diskurse. heißt oft ja, wir haben jetzt dafür gekämpft, dass diese Toiletten so sichere Räume sind und ich glaube, das Argument ist dann häufig, wenn ich es richtig verstehe, und wir werden dann aber gefährdet, wenn da, es gibt zwei Richtungen, die argumentiert wird, entweder wenn da Transfrauen auch in diese Räume kommen oder wenn da Männer dann anfangen, sich als Frauen zu verkleiden, um in diese Räume einzudringen. Und das würde ja einfacher werden, wenn man Transfrauen auch erlaubt, in diese Räume zu gehen. Und ich würde vielleicht in beide Richtungen argumentieren. Und das erste Argument, dieses, ja, wir sind hier aber da nicht mehr sicher, wenn da Transfrauen in unseren Räumen sind, das finde ich, das hat eine Riesenproblematik. Also es geht ja so weit, dass teilweise auch, und ich will nicht sagen, dass es wichtiger ist, die zu schützen, aber es geht so weit, dass teilweise irgendwie maskulin wahrgenommene Cis-Frauen irgendwie in Toiletten dann angepöbelt werden und dann vermutet wird, es seien Trans-Frauen. Also dass Leute einfach anfangen, ganz investigativ zu untersuchen, wer jetzt mit ihnen auf der Toilette ist. Und ich finde, das führt es nur ad absurdum. Ich finde es genauso schlimm, wenn eine Transfrau, oder vielleicht sogar noch schlimmer, wenn da eine Transfrau auf der Toilette dumm angemacht wird. Oder ihr das abgesprochen wird, dass sie da sein darf. Und ihr Argument ist ja immer die Sicherheit, aber es gibt überhaupt keine, also es gibt keine Fälle von Gewalt oder die dann von Transfrauen ausgeht. Also das ist, da wird einfach eine falsche Fakten werden da geliefert oder also es ist einfach keine reelle Gefahr, die da für Frauen besteht auf den Toiletten.
Ich glaube, es gibt immer so einen Fall irgendwo aus England, wo es tatsächlich mal einen Übergriff gegeben hat. Also wahrscheinlich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wahrscheinlich.
Aber es ist keine, also ich würde sagen, es gibt dazu keine so signifikante hohen Zahlen, dass es dann irgendwie, dass das speziell von Transfrauen ausgeht. Das ist einfach nicht so. Das andere Argument, was ja häufig kommt, ist so, ja, wenn wir jetzt da, egal wie die Leute aussehen, denen erlauben, wenn sie sagen, sie sind eine Frau, auf die Frauentoilette zu gehen, dann fangen Männer an, sich zu verkleiden und da aufzutauchen. Dann würde ich so sagen, wir sind dann aber keine Transfrauen. Dann bitte, dann müssen wir eine Debatte führen über Männer, die gewaltvoll sind. Und das ist auch wichtig, das zu tun. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Diese Debatte darf dann aber nicht den Transfrauen oder den Transmenschen zugeschoben werden. So, ich wurde noch nie am Eingang von der Toilette nach meinem Ausweis gefragt und es gibt auch keine Geschlechtertoilette, also Kontrolle am Eingang von Toiletten. So, wenn Menschen sich da Zugang verschaffen wollen, gewaltvoll, um dort irgendwie gewaltvoll zu sein auf den Toiletten, dann passiert das. Und dann ist das wiederum nicht die Problematik, die von Transmenschen ausgeht, sondern das ist, wie wenn Männer sich verkleiden oder so oder sagen, ich bin eine Frau, ich gehe da hin und dann sind sie da übergriffig, dann ist es ein Problem, das von Männern ausgeht. Und dann ist es auch ein Problem. Aber das setzt an einer ganz anderen Stelle an. Und was wir da auch, also was da häufig auch oft vergessen wird, eine der vulnerabelsten Personengruppen sind Transfrauen. Also eine der Gruppen, die am meisten Gewalt erfahren, sind Transfrauen. Und Transfrauen dann zu zwingen, auf ein Männerklo zu gehen, das setzt Transfrauen einem immensen Gewaltrisiko aus. Weshalb ich wieder argumentiere, einerseits lasst sie einfach auf die Frauenklos gehen, aber auch wenn es Toiletten gäbe, auch als dritte Option zum Beispiel, die einfach nicht gegendert sind, dann können Menschen selber entscheiden, so habe ich auch gerade Bock, mich dem auszusetzen oder kann ich einfach hier pinkeln gehen, weil das ist so, für viele Menschen, die nicht trans sind, für Cis-Menschen, ist es einfach ein total harmloser Akt, aufs Klo zu gehen. Aber ich habe mir schon Stunden meines Lebens den Kopf darüber zerbrochen, weil es ein gefährlicher Ort ist. Man macht ja die Tür zu, man ist plötzlich in einem Raum mit Menschen, die einen vielleicht dafür hassen, wer man ist. Genau, und deshalb, ich finde diese Argumente, ich finde die total an den Haaren herbeigezogen. Und ich möchte auch gerne noch ergänzen, gerade bei diesen Argumenten über Körper, wo gesagt wird, ich möchte nicht mit dem und dem Körperteil auf einer Toilette sein. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass auf der Toilette, wo ich bin, irgendjemand anderes mit Penis ist. Das ist ja ein Argument, was auch häufig kommt. Würde ich gerne noch, also einerseits ergänzen, dass ich finde, an dem Punkt, wo du weißt, welches Genital die andere Person auf der Toilette hat, bist du übergriffig, weil dann hast du wahrscheinlich irgendwie so über den Rand gelugt oder irgendwie die Person bespannt. Also da würde ich den Übergriff die andere Seite schieben. Und es sind ja nicht Körper, die übergriffig sind, sondern es ist das Verhalten, es sind Menschen, die das tun, und das muss kritisiert werden, und Körperteile an sich sind gar keine Probleme, sondern was mit denen gemacht wird. Und spannenderweise kommt es ja gerade von diesen eben transexklusiven Radikalfeministinnen, die so sehr nah am so zweite Welle Feminismus häufig argumentieren, was voll spannend ist, weil in den 60ern, also in der Zeit, so in denen der zweite Welle Feminismus groß war, da war eine der Forderungen: Wir Frauen sind keine Gebärmaschinen, wir sind mehr als unsere Körper, hört auf, uns auf unsere Gebärmütter, also auf unsere Uterusse zu reduzieren. Und jetzt betreiben diese Menschen aber einen Ausschluss, der genau das tut, der reduziert diese Leute einfach nur auf ihre Körper und sagt, nein, eine richtige Frau braucht einen Uterus, eine richtige Frau braucht eine Vulva, wo ich so denke, aber in den 60ern habt ihr doch gesagt, wir wollen nicht reduziert werden auf diese Körperteile. Wir sind Menschen in erster Linie und nicht Körper und Körperfunktion. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt wird genau das also ich habe so das Gefühl, zum Beispiel eigentlich Schwarze ist sich argumentativ überhaupt nicht treu. So, und das, ja, wollte ich auch noch so ergänzen.
Ja, ich fand das gut, dass du gerade sagtest, auch sozusagen eine Unisex als dritte Option. Ich glaube, ein Argument, was da häufig oder was ich mehrfach gelesen habe oder auch gehört habe, ist eben, was weiß ich, es gab eine Studie, wo man an einer Schule quasi das aufgelöst hat, die Geschlechterdifferenzierung bei Toiletten, und das hat dazu geführt, dass Mädchen nicht mehr auf Toilette gegangen sind und dann irgendwie Blasenentzündungen und was weiß ich hatten.
Das ist kacke.
So, ich glaube, da ist das legitim zu sagen, also es muss einen Schutzraum geben, und das aber eben nicht nur für Mädchen, sondern eben für alle Geschlechter wahrscheinlich. Würdest du dich so anschließen oder wie würdest du es formulieren?
Ich würde Folgendes dazu sagen. Ich finde, es gibt zwei oder drei Punkte. Also einmal, finde ich, kann man sich ja auch bei der Konstruktion von öffentlichen Toiletten, also ich würde sagen, ich habe mir vielleicht mehr Gedanken über öffentliche Toiletten gemacht als viele Menschen, weil es mich einfach häufig irgendwie emotional betrifft. Aber eben auch diese, allein die Konstruktion von öffentlichen Toiletten kann auch so stattfinden, dass die immer ein Schutzraum sind. Es kann zum Beispiel einfach Toiletten geben, die vier Wände haben aus Steinen und eine Tür, und der ganze Raum ist innerhalb dieses Raumes. Das heißt, du bist alleine an diesem Ort. Dann hast du vielleicht auch akustisch deine Ruhe. Ich glaube, dass es eben ein viel besseres Konzept wäre. Und das heißt, und weißt du, ich meine, da, wie so, Leute haben zu Hause zum Beispiel, hat eigentlich jede Person eine Unisex-Toilette. Es ist so ganz common, dass man das hat. So können öffentliche Toiletten zum Beispiel auch sein, wenn man sagt, man macht alle Toiletten so, weil dann sind das keine Orte, an denen man sich begegnet. Und was ich aber vor allem sagen würde zu dieser Frage von jetzt alle Toiletten quasi all gender machen oder eine dritte Option schaffen, ich würde sagen, Veränderung geht nicht ohne Bildung, und es ist logisch, dass wenn man einfach plötzlich was verändert und den Menschen aber nicht erklärt, warum und auch die Veränderungsprozesse im Menschen nicht geht, dann ist es logisch, dass das die äußere Veränderung auch nicht so einfach funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel nicht Sexismus thematisiere und auch Sexismus abbaue und aktiv antisexistische Strukturen schaffe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sich Frauen nicht wohlfühlen mit Männern auf dem Klo. Also das ist logisch. Und das heißt nicht, dass dann den Schluss ziehen, okay, dann können wir halt erst, wenn das Patriarchat abgeschafft ist, irgendwie dafür sorgen, dass sich auch Transmenschen auf Klos wohlfühlen, dann muss man überlegen, okay, was gibt's denn dann für vielleicht weitere Optionen, die möglichst wenig Menschen verletzen und die für möglichst wenig Menschen auch ein Gewaltrisiko darstellen. Und dann ist natürlich eine dritte Option voll sinnvoll, weil man dann für alle diese Räume schaffen kann oder eben Toiletten schaffen, die gar nicht diese weirden Räume sind von Begegnungen, die das gerade manchmal sind. Und ich würde da auch noch dazu ergänzen, dass es natürlich auch eine sehr eurozentristische Perspektive ist, wenn ich sage, ja, ich glaube, dass eigentlich alle sich wohlfühlen könnten auf eine All-Gender-Toilette, dann spreche ich natürlich aus meiner Perspektive. Und Menschen können ja auch nicht im Laufe ihres Lebens ihren kompletten irgendwie kulturellen Hintergrund oder so auch ablegen. Und wenn der zum Beispiel bedeutet, ich fühle mich nicht wohl als zum Beispiel Frau mit einem Mann auf einem Klo, dann werde ich da nicht sagen, doch, du musst das tun. Also weil das wird uns häufig vorgeworfen, dass wir in Anführungszeichen, also wir Transmenschen, das tun würden, und das ist überhaupt nicht unser Anspruch, dass Menschen so werden wie wir, sondern dass wir sicher sind, und dass natürlich aber auch die anderen Menschen sich wohlfühlen und auch sicher sind.
Ein anderer Punkt, der sich vielleicht ein bisschen mit anschließt, ist die Frage, ich sag mal, Geschlechterkonzeptionen, die verändern sich ja. Also die haben sich seit Anfang der Menschheit wahrscheinlich verändert. Und man kann vielleicht so sagen, so Gesellschaften bieten Menschen verschiedene Optionen, ihr Geschlecht auszudrücken. Ja. Und diese Optionen, die verändern sich eben. Und jetzt könnte man aber eben die Frage stellen, Transidentität, ist es eigentlich eben damit zu erklären, also dass sozusagen einfach nur die Geschlechterausdrucksoption, wenn man so will, nicht passend sind oder wenn man es vielleicht noch,
ja,
man sagen, Transidentität ist einfach eine Geschlechtsverwirrung oder Verirrung oder wie auch immer. Das ist tatsächlich auch ein Argument, was bei J.K. Rowling gekommen ist. Und mich würde sehr interessieren, wie du dazu denkst.
Was genau ist die Frage? Wenn da darf ich dich nochmal konkretisiert bekommen.
Also, die Frage wäre, wie deutest du dieses Phänomen Transidentität? Ist es für dich damit erklärbar, okay, es ist einfach eine Form, Geschlechterdifferenzen auszudrücken? Oder ist es eine Verwirrung? Oder wie deutest du das?
Okay. Also ich glaube, um die Frage zu konkretisieren, manchmal werde ich gefragt, also weil ich hatte das Privileg, ich hatte Eltern, die mich sehr machen lassen haben als Kind. Mhm. Also ich konnte als kleines Kind auch irgendwie auf Bäume klettern. Ich musste nie Kleider anziehen. Ich durfte meine Haare kurz tragen. Also das, man nennt es vielleicht so Tomboy oder so. Also ich konnte so super maskulin konnotierten Geschlechtsausdruck haben. Und ich hatte auch diese Option in meinem Erwachsenenleben. Und dann haben Menschen oft gefragt, ja, aber du kannst doch alles, also du kannst es doch alles machen, was männlich quasi in Anführungszeichen irgendwie männlich konnotiert ist. Wieso reicht das denn nicht? Wir haben dich doch immer machen lassen. Ich glaube, so ein bisschen die Frage, warum kannst du nicht einfach eine sehr maskuline Frau sein, um es mal also polemisch zu sagen. Und ich würde Transgeschlechtlichkeit vielleicht so fassen, genau, ich spreche lieber von Transgeschlechtlichkeit als von Transidentität, weil ich finde, Identität klingt immer so, als wäre es nicht so was richtig Ernstes. Also ich finde so, man sagt ja auch nicht Cis-Identität, sondern häufig wird so gesagt, es gibt die normalen Menschen und die transidenten Menschen und ich spreche voll gern von Transgeschlechtlichkeit. Wobei der Identitätsbegriff, also es gibt auch den sogenannten Begriff, also den Begriff der sogenannten Transsexualität, der ist einfach nicht, inhaltlich nicht passend. Es geht ja nicht um die Sexualität, sondern eben um die Geschlechtlichkeit. Da ist mir der Identitätsbegriff auf jeden Fall lieber, aber ich, genau, einmal vielleicht den Begriff zu klären. Ich würde sagen, verwirrt war ich so den Rest meines Lebens. Verwirrt bin ich jetzt nicht mehr so doll. Mhm. Und Geschlechterbilder ändern sich, also so die Vorstellung, was ist ein Mann, was ist eine Frau zum Beispiel, das hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder ganz doll geändert und trotzdem gab es aber auch durch die Jahrhunderte immer wieder Menschen, die sich darin nicht wiedergefunden haben. Also die entweder gesagt haben, ich finde mich überhaupt nicht in diesen zwei Kategorien wieder oder auch die gesagt haben, ich finde mich in einer anderen Kategorie wieder, als mir vielleicht irgendwie mitgeteilt wurde. Und ich glaube, das spricht meiner Interpretation nach dafür, dass die Leute nicht alle verwirrt waren, sondern dass aus Gründen, und die sind uns nicht so richtig klar und ich finde die auch nicht so richtig wichtig, dass einfach Transsein ein Phänomen ist, was so auch durch verschiedene Kulturen und kulturelle Kontexte und durch verschiedene Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder aufgetaucht ist. Dass Menschen irgendwie gesagt haben, ich fühle mich einfach wohler so oder ich fühle mich überhaupt nicht wohl so, wie ich jetzt gerade bin. Und dass sich dann eher in diesen Menschen Verwirrung legt und eher so Ruhe einstellt, wenn die Menschen dem nachgehen können. Also wenn sie irgendwie das Glück haben, dass sie in einem Umfeld sind, wo sie das ausleben können. Und das hat natürlich aber auch dazu gesorgt, dass also Bilder, die von Transpersonen herrschen und die auch häufig immer noch in zum Beispiel Dokumentationen und in so Zeitungsartikeln und so reproduziert werden, sind ja so, ah ja, der hat einfach, also die Person hat auch als Kind schon immer richtig gern Fußball gespielt und mit Lego. Also eigentlich was wir überwinden wollen, nämlich dass wir irgendwie Kindern auch ganz früh schon krasse Geschlechterrollen auferlegen und so, das erlegen wir immer noch Transmenschen auf und sagen so, ja. Oder wenn, also auch als ich mich geoutet habe und meinen Namen ändern wollte, musste ich so Gutachten über mich ergehen lassen, zwei Stück, die richtig ätzend und richtig teuer waren. Und da wurde ich auch so gefragt, ob ich als Kind denn schon Hosen anhatte oder ob ich etwa Röcke anhatte. Dann hätte ich gesagt, ich hätte Röcke an, dann hätten die mir vielleicht dieses Gutachten nicht ausgestellt, dass ich trans bin. Also diese Stereotype werden gerade auf Transpersonen auch ganz krass reinforced. Und ich würde aber sagen, dass die Geschlechterstereotype und diese Geschlechterrollen nicht das gleiche sind wie Transgeschlechtlichkeit. Also so, wenn du dich zum Beispiel so in einer maskulinen Geschlechterrolle einfach sehr doll wiederfindest und in diesen Stereotyp vielleicht einfach aufgehen kannst, dann kann es auch sein, du bist einfach eine sehr maskuline, burschikose Frau. Und ich würde eher sagen, ich bin eine sehr feminine Person an dem, wie ich nach außen wirke und wie Leute mich lesen. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie krass verhärtet mit meiner Transition oder so, sondern Transsein war für mich immer eher eine Art Wahrheit oder eine Art so Geheimnis, was so ganz viel tiefer gelegen hat, als was ist meine Lieblingsfarbe, welchen Sport mache ich gerne. Und ich hatte so das Gefühl, ich war verwirrt, bevor ich das benennen konnte. Und ich war so ganz viel so aufgekratzt und unruhig und hatte so einfach das Gefühl von einer großen so inneren Unstimmigkeit. Und die hat sich gelegt mit meinen Outings und mit meinen Veränderungen, mit meinen körperlichen und sozialen Veränderungen. Und hat aber nicht dafür gesorgt, oder ist auch nicht, hat auch nicht darauf basiert, dass ich so stereotyp männliche Hobbys oder sowas habe. Also ich spiele auch nicht Fußball. ich male immer noch. Genau. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir in einer Gesellschaft halt leben, die irgendwie so Menschen sozialisiert und die Konzepte von Sachen hat. Das heißt, tatsächlich fühle ich mich zum Beispiel wohler in Kleidung, die männlich konnotiert wird. Ich fühle mich wohl mit kurzen Haaren und ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht mit einem Kleid in die Stadt gehen oder so. Aber natürlich, weil ich will auch gar nicht behaupten, ich habe Geschlecht verstanden und ich stehe jetzt über dieser Gesellschaft und über diesem System und habe das jetzt alles geblickt und kann mich davon freimachen. Und ich glaube, wenn ich mich davon wirklich freimachen könnte, weiß ich auch nicht, ob ich dann vielleicht auch einfach merken würde, okay, das ist alles hier sehr konstruiert und so binär vielleicht bin ich gar nicht oder so, aber ich würde sagen, ich bin ja auch in dieser Gesellschaft und da habe ich meinen Platz irgendwie hier gefunden und es geht mir besser als davor und ich würde sagen, das spricht dafür, dass das der richtige Weg ist und es gibt so ganz viele Debatten und Diskurse darum, wo das jetzt herkommt und viele davon haben dahin geführt, einfach zu sagen, es ist eigentlich nicht so wichtig, wo es herkommt, wichtig ist, dass es den Leuten gut geht. Was man erkannt hat mittlerweile, ist, dass es nicht heilbar ist und das ist wichtig, dass man das auch nicht Leuten aufzwingt, irgendwie zu versuchen, die zu konvertieren oder das denen auszutreiben. Und da fand ich die Forschung auch sinnvoll, aber diese Ursachenforschung auf der Ebene, ich weiß nicht so, genau, mir würde es nicht so viel helfen zu wissen, warum ich jetzt trans bin. Ich bin halt so. Genau.
Ja.
Jetzt habe ich dich auch nicht zugetextet.
Ich ist mega, mega hilfreich und mega on point. Das ist,
Sag auch gerne, wenn was irgendwie verwirrend ist oder so. Ich finde, man wird so ein bisschen betriebsblind für Dinge, mit denen man sich viel auseinandersetzt.
Ich fand es sehr nachvollziehbar tatsächlich.
Okay.
Für mich wäre, ich versuche so ein bisschen so die kritischen HörerInnen-Fragen aufzugreifen und das ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass ein großes Thema, ich glaube, im politischen Diskurs, in Social Media und auch im kirchlichen Bereich mit diesem Verwirrtsein zusammenhängt. Also ich glaube, im Englischen gibt es ja diesen Begriff Dysphoria.
Okay.
Geschlechterverwirrung.
Dysphorie.
Und so ein bisschen kommt es, glaube ich, auch daher, dass es ja so eine Art Dilemma gibt. Also ich glaube, du hast jetzt als erwachsene Person die Transition erlebt. Die Herausforderung ist ja so ein bisschen, je früher man bestimmte Maßnahmen ergreift, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man im weiteren Verlauf bestimmte Effekte hat, womit Menschen gut leben können. Aber gleichzeitig auch je höher, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dann es zu einer, man sagt ja, Detransition, glaube ich, am Ende kommt. Yeah. Also wenn Menschen diese Maßnahmen bereuen, dann wird es eben auch schwierig. So, und dann wird ja eben gesagt, naja, aber das sind ja teilweise Kinder. Also ich selber bin ja Lehrer und es ist tatsächlich so, ich habe an einer christlichen Schule gearbeitet, ich habe auch an säkularen Schulen gearbeitet, arbeite jetzt auch wieder an einer ganz normalen staatlichen Schule und es ist eben überall. Ich habe in unterschiedlichen Bundesländern gelebt, an jeder Schule, an der ich bis jetzt war, hat es diese Fälle gegeben. Und das sind auch Kinder. Kinder, denen man kein Auto geben würde. Yeah. So, aber dann gibt es da irgendwie so weitreichende Entscheidungen, wo ich sagen würde, nicht wo ich sagen würde, sondern wo ich im Diskurs wahrnehme, diesen Punkt, Die können ja noch nicht mal absehen, was es bedeutet, Frau zu sein, weil die sind Mädchen. Die können auch nicht absehen, was es bedeutet, Mann zu sein, weil das sind Jungen. Wie können die das jetzt ausschließen? So, ich hoffe, dass ich diese Position jetzt möglichst stark
Du hast sie gut beschrieben, ja.
Erzähl mal, was denkst du dazu?
Ich mache immer noch nebenher noch so 2-3 Notizen, damit ich das alles beantworte. Voll gut. Noch eine Sekunde. Ich würde sagen, du hast ein paar Fässer aufgemacht. Du hast das Fass der Detransitioners aufgemacht und das Fass der Kinder, der Transkinder vor allem. Und ich würde erst, glaube ich, über Detransitioners sprechen, die nicht Kinder sind, wenn es passt, und dann über Kinder. Genau, es gibt so ein paar Phänomene in dem Feld Detransition. Ich glaube, mittlerweile haben auch viele Leute eine Vorstellung, also es gibt mittlerweile viel so Dokumentationen und Zeitungsartikel und so dazu. Oder bei Stern TV oder so. Und da gibt es ein paar Dinge, die, glaube ich, wichtig sind zu verstehen, wenn man über dieses Phänomen von Detransition spricht. Es gibt so den Begriff Detransition, also quasi Detransitionierung. Das sind Menschen, die irgendwann merken, ich möchte gern diese Transition zu einem gewissen Grad, also rückgängig ist mir schwierig teilweise, aber ich möchte irgendwie zum Beispiel abbrechen, ich möchte zum Beispiel aufhören, Hormone zu nehmen, ich möchte wieder meinen alten Namen verwenden, ich möchte gegebenenfalls Operationen so weitestgehend rückgängig machen oder sie dann doch nicht machen, wenn ich sie geplant hatte oder so. Und es gibt auch Retransitioners, das sind dann Menschen, die so sagen, ich merke zwar gerade das, wo ich jetzt hin transitioniert habe, ist nicht so richtig das, was ich bin, aber das heißt nicht, dass ich jetzt so zurückgehe, sondern eher so, ich schaue mal weiter, wohin der Weg mich noch führt. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel bei einer Person bei der Geburt gesagt wird, du bist eine weibliche Person, die Person macht vielleicht eine Transition, lebt eine Zeit lang, begreift sich als Mann in der Zeit und dann wählt die Person vielleicht einen dritten Namen, der ist vielleicht wieder ein weiblich konnotierter Name, es muss aber das ist halt nicht dieses Konzept von so einem Schritt zurück. Oder die Person merkt dann, ich bin gar nicht eine binär Trans-Person, sondern ich bin vielleicht eine nicht-binäre Person und vielleicht komme ich doch mit manchen Dingen auch klar, mit manchen körperlichen Merkmalen oder so, solche Sachen. Das fällt alles auch in diesen Diskurs, den wir so als Detransition beschreiben. Und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen detransitionieren und häufig wird gerade von so aus rechter Ecke und auch aus dieser TERF-Ecke es ist so dargestellt, als wären das alles Menschen, denen das so irgendwie aufgezwungen worden wäre oder die das nicht so richtig verstanden hätten und die dann gemerkt hätten, ich bin gar nicht trans. Aber in Wahrheit, also so dazu gibt es tatsächlich auch viel Forschung oder es gibt Studien, der Großteil der Menschen, die transitionen gar nicht, weil sie nicht trans sind, sondern weil sie nicht sicher sind. Also so zum Beispiel Menschen, die vielleicht später in ihrem Leben gemerkt haben, oh, ich bin eine Frau oder das oder dann erst ausleben konnten. Und die gemerkt haben, oh Mann, egal wie viele Hormone ich nehme und OPs ich mache, ich fühle mich trotzdem nicht sicher. Also Leute nehmen mich immer wieder als Transfrau wahr und gefährden mich deshalb. Oder meine Familie fordert von mir ein, dass ich detransitioniere oder meine Ehepartnerin oder sowas. Und die Mehrheit der Menschen, die detransitioniert, was insgesamt unter 1% liegt, tut das gar nicht, weil sie merken, sie sind nicht trans, sondern weil sie aus diversen anderen Gründen häufig aus Transfeindlichkeit, die sie erlebt haben, und das wird häufig nicht mit erwähnt, wenn man von dieser Zahl von Menschen spricht. Und wenn es dann, gerade wenn es konkret um OPs geht, da finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, da spricht man dann auch von so Regretters, also Menschen, die irgendwie bereuen, dass sie eine OP gemacht haben. Das können aber auch Transpersonen sein. Also es könnte auch sein, dass ich jetzt regrette, dass ich irgendwie meine Mastektomie gemacht habe und dass ich aber trotzdem sage, ich bin trans. Und andersrum gibt es auch detransitionierende Personen, die nicht Regretters sind. Also zum Beispiel gibt es diese ganz bekannte Person Nele, die in jeder Dokumentation, die in Deutschland irgendwie zu Detransition gemacht wurde, irgendwie auftaucht. Und Nele, wenn ich so richtig verstehe, regrettet die Mastektomie gar nicht, sondern sagt so, ja, eigentlich wünsche ich mir die Brust auch gar nicht so richtig zurück. Und das ist also ein sehr zu differenzierendes Feld. Und was ich da noch wichtig finde, an so, um so ein bisschen mal mit Zahlen zu gucken, jede OP, die man machen kann, hat eine gewisse Rate von Regret, also auch zum Beispiel, wenn du dir dein Hüftgelenk austauschen lässt oder dein Knie reparieren lässt oder so, und die liegt häufig in so einer niedrigen, aber so einstelligen Prozentzahl, also irgendwie sowas zwischen 1 und so 7-8%, und bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen liegt die bei unter 1%. Also die, es ist viel wahrscheinlicher, dass Leute ihre Hüftgelenks-OP bereuen als eine geschlechtsangleichende Maßnahme. Und trotzdem gibt es darum aber keine so aufgeladene Debatte über Hüftgelenke. Und auch das fand ich einfach wichtig, noch das zu kontextualisieren. Weil das häufig so, klar, ich glaube, bewusst fallen gelassen wird oder auch einfach Unwissenheit besteht. Dass es bei eben bei OPs einfach ein Phänomen ist, dass Leute das bereuen und dass das gerade bei diesen OPs an Transpersonen sogar noch viel seltener passiert als bei anderen OPs.
Wie war das denn bei dir? Hat man dich darüber aufgeklärt? Also ist das eine Sache gewesen, worüber? Wo man dann sagt, pass auf, du hast jetzt demnächst die OP, bei 1% die Leute werden sagen, war Mist. Sorry, wenn das jetzt zu privat ist.
Nee, das ist, ich kann das ja so tief beantworten, wie ich möchte. Ich wurde schon sehr gut aufgeklärt von meiner OP. Mir wurde die OP ja auch nicht verschrieben, sondern ich habe mich aktiv darum bemühen müssen, die zu machen. Und so ist das auch. Niemand bekommt einfach so plötzlich, wird auf einen OP-Tisch gelegt. Und mir wurde schon klar mitgeteilt, dass das ein Eingriff ist, der auch nicht in Gänze jetzt rückgängig. Also es kann nicht die alte Brust zum Beispiel wiederhergestellt werden, so wie sie davor aussah. Und die Klinik, in der ich war, dann war schon auch wichtig, dass sie sich so sicher gehen, dass das ist, was ich möchte. Und gleichzeitig, wenn du jetzt eine Frau wärst zum Beispiel, Jason, und du würdest eine Brustvergrößerung machen in einer schönheitschirurgischen Praxis, dann würde dich auch niemand drauf, also, oder dann wäre die Aufklärung sehr viel schlechter als die ich bekommen habe. Und ich würde so sagen, das vergessen Menschen auch oft, geschlechtsangleichende OPs machen ja nicht nur Transmenschen zum Beispiel, sondern eine Brustvergrößerung bei einer Frau ist auch eine geschlechtsangleichende OP. Also so alle Dinge, die ja irgendwie die Geschlechtswahrnehmung verstärken oder da machen, dass Menschen sich damit wohler fühlen. Und ich finde, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, dass man Menschen das auch zutraut. Also dass man auch sagt, ja, und so wie sich eine Person entscheiden lassen kann, ich lasse mir die Brüste vergrößern zum Beispiel, sollte diese Option auch eine Transperson haben. Da steckt natürlich nochmal ein anderer Leidensdruck dahinter. Und eben diese Dysphorie häufig auch, nicht bei allen, aber bei vielen, von der du erzählt hast. Aber ich würde sagen, natürlich um die Verantwortung für diese OPs, und das ist eine Sache, die ich häufig in diesen Detransition-Diskursen schwierig finde, diese Verantwortung für diese Entscheidung trägt die Person natürlich, die das entscheidet. Also so, ich trage die Verantwortung dafür, dass ich eine Mastektomie machen lassen habe. Und das habe ich mir vorher sehr bewusst gemacht. Und das heißt, ich werde auch damit umgehen können, wenn ich das irgendwann bereue, weil ich dann weiß, ich habe aber zu einem gewissen Zeitpunkt das gewollt und das Risiko getragen. Und ich finde das für mich, und ich habe damals einfach eingeschätzt, so für mich war relativ sicher, ich werde damit lange glücklich sein, wahrscheinlich für immer, versus ich bin gerade super unglücklich damit, wie es gerade ist. Und dann macht es, also, weißt du, ich meine, dann ist auch dieses Risiko, dass mir das nicht mehr passt oder so, hat mir jetzt keine Angst gemacht. Genau. Vielleicht so ein bisschen, habe ich jetzt vielleicht bis, oder kannst du dir jetzt ein bisschen besser diesen Bereich der Detransition so vorstellen?
Mhm. Ja, das ist super erhellend, sehr gut erklärt.
Okay. Und dann kommt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich finde, jede erwachsene Person trägt die Verantwortung, dann kommt die spannende Frage nach Kindern. Und das ist schön, dass wir darüber reden, weil ich bin ja selber Pädagoge auch. Und eben Bildungsreferent, und mich laden häufig auch Menschen ein oder Gruppen ein oder so PädagogInnen ein, die genau diese Fragen auch haben, die so sagen, wir haben auch mit Transkindern zu tun, und da wird plötzlich sehr mau, was es da schon an so Wissen gibt, und viel von dem Wissen kommt dann irgendwie von so Gruppen wie der Demo für alle, die dann behaupten, man würde jetzt alle Kinder hier irgendwie OPs machen, was einfach faktisch falsch ist. Also viele von dem, was man dann an Antworten bekommt, ist irgendwie sehr so, wie sagt man da, ja, polarisierend, sehr einseitig. Genau. Und dazu habe ich auch ein paar Gedanken. Also einerseits, da hast du eine Aussage zitiert, die ich auch oft so höre, nämlich so eine Aussage wie, ja, aber die Kinder, die sind doch gar keine Männer und Frauen, das sind doch kleine Kinder, und die können doch auch gar nicht wissen, was Geschlechtszugehörigkeit bedeutet. Da würde ich einerseits den spannenden Aspekt betonen, dass das bei Cis-Kindern überhaupt nicht so gesehen wird und dass die mit 2 schon gefragt werden, ob sie jetzt Vater, Mutter, Kind spielen und wann sie denn mal heiraten und Und wenn sie sich dann irgendwie mal Händchen halten mit irgendwie rumlaufen, dass man da gemutmaßt wird, ob das jetzt irgendwie die Liebe des Lebens ist. Also ich habe so das Gefühl, Geschlecht wahrzunehmen und so sich geschlechtlich zugehörig zu fühlen, das wird Cis-Kindern überhaupt nicht abgesprochen, sondern das wird eher sogar bestärkt, teilweise auch in so ganz stereotypen Formen, was ich auf jeden Fall kritikwürdig finde. Aber per se wird das bestärkt und Kindern wird das gar nicht per se abgesprochen. Und ich würde sagen, genauso kann es auch Transkindern nicht abgesprochen werden. Und wenn man mit Transkindern spricht, ist es total spannend. Die haben häufig schon sehr, das, was ich auch vorhin beschrieben habe, als woher ich weiß, dass ich trans bin, obwohl ich jetzt nicht der härteste Kerl bin oder so, dieses Gefühl von so einer tiefen inneren Wahrheit über sich, oder eben auch von einer ganz tiefen inneren Diskrepanz, vielleicht bevor man diese Wahrheit entdeckt. Das können diese Kinder, das können die faszinierend konkret beschreiben, ganz häufig. Und das würde ich auch einfach so stehen lassen. Also das, ich würde sagen, es gibt keine Gründe, warum Menschen das quasi bullshitten würden, weil es häufig natürlich einen riesen Rattenschwanz an Diskriminierung und Stress und sonst was mit sich zieht. Genau, also so einmal das. Und dann die Frage so, ja, und diese Entscheidungen sind ja so weitreichend. Das kommt dann häufig so, aber wie kann ein Kind sowas Großes entscheiden? Die Kinder dürfen auch nicht Auto fahren und die Kinder dürfen auch nicht ihren Wohnort bestimmen. Oder so, die Kinder dürfen sich auch nicht jeden Tag rausruhen, was sie zum Mittag essen wollen. Aber warum sollen denn die Kinder sich raussuchen dürfen, dass sie jetzt irgendwie mit einem anderen Namen zum Beispiel angesprochen werden? Und ich würde da argumentieren, dass gerade bei Kindern diese Entscheidungen gar nicht so weitreichend sind, sondern dass wir die oft so interpretieren. Aber gerade wenn wir mit Geschlecht und Geschlechtsausdruck offen sind und das den Kindern auch kommunizieren, gerade dann hat ein Kind ja auch die Freiheit, sich auszuprobieren. Und gerade wenn ich meinem Kind vielleicht kommuniziere, okay, das ist gerade so, und auch das ernst nehme, das finde ich auch wichtig, und dem aber auch ehrlich kommuniziere und offen, ich unterstütze dich dabei, das darf so sein, aber du darfst auch Zweifel äußern. Wenn dir irgendwann Zweifel kommen, dürfen die hier sein und ich nehme dich genauso ernst, ich habe dich genauso lieb. Du darfst mir das dann auch sagen und das heißt nicht, dass ich dann über die Zeit jetzt mich lustig mache oder dass ich dann die Zeit dann nicht mehr ernst nehme und ich werde dich jetzt auch genauso ernst nehmen, aber du darfst auch Zweifel äußern. Ich glaube, dass gerade das einen Raum schafft, in dem Kinder ehrlich ihre Geschlechtlichkeit entdecken können und auch das kritisch reflektieren können und indem sie auch Zweifel äußern. Und ich glaube, das Problem ist häufig eher, dass die Kinder in ganz vielen Räumen eher auf das Phänomen stoßen, dass sie dann so überperformen müssen. Also, dass Leute so sagen, okay, wenn du jetzt wirklich trans bist, dann, also, wenn du wirklich Hilfe willst, dann musst du mir das beweisen. Und dann trauen die Kinder sich vielleicht nicht Zweifel zu äußern, weil sie das Gefühl haben, scheiße, sobald ich einen kleinen Zweifel äußere, wird die Person mich nicht mehr unterstützen oder sie wird mich nicht mehr ernst nehmen und dann sind es häufig, passiert dann eher, dass Leute sich dann so festfahren und ich glaube einerseits eben, dass Transkinder schon sehr genau wissen, wer sie sind und aber andererseits auch, dass wir da mit einer Offenheit dem Gegenüber und auch einer Wertschätzung, dass wir das dann auch reduzieren können, dieses Risiko von Kinder haben das Gefühl, sie müssen sich vor uns beschützen und deshalb sind sie vielleicht, deshalb äußern sie vielleicht keine Zweifel. Das finde ich voll wichtig. Dann zu verstehen, diese Entscheidungen sind nicht so weitreichend. Er benutzt das Kind halt mal für 2 Jahre einen anderen Namen und trägt andere Kleidung zum Beispiel. Und vielleicht merkt es dann, dass es das Richtige und wenn es nicht merkt, dass es das Richtige, also merkt, dass es nicht das Richtige, dann bin ich im besten Fall darauf eingestellt, dieses Kind dann trotzdem aufzufangen. Und es sind ja keine krassen Sachen, die Kinder bekommen ja keine OPs und Kinder bekommen auch keine Hormone und
ab wann fängt also das Dinge, an? Die wirklich, oder ab wann könnte sowas anfangen?
Genau. Vielleicht will ich noch kurz meinen Satz zu Ende machen und dann das sagen. Genau, also gerade diese Veränderungen, die Kinder sich wünschen und die man Kindern geben kann, die sind häufig für Kinder eine riesengroße Erleichterung, sowas wie den anderen Namen verwenden oder sowas. Aber die sind eigentlich nicht so krass. Im Sinne von, wieso sollte ein Kind das nicht entscheiden dürfen? Genau, und dann zu der Frage nach Hormonen, weil Operationen, das ist vielleicht wichtig, Operationen werden ab dem 18. Lebensjahr durchgeführt. Mhm. Also das niemand schneidet irgendwelchen Kindern irgendwelche Körperteile weg oder so. Ich würde vielleicht ganz einmal mein Licht anmachen, dann bin ich wieder da.
Gerne.
Und dann würde ich zu den Hormonen was sagen. So, jetzt bin ich müde. Mit den Hormonen ist es so, dass man Kindern Hormonblocker geben kann, sobald die Pubertät einsetzt. Aber auch nicht davor, weil das sind irgendwie, also das macht keinen Sinn und es ist auch nicht super für den Körper. Das heißt, diese Kinder werden medizinisch sehr, sehr gut betreut und da wird immer wieder geguckt, wie ist gerade der Hormonspiegel, kommt das Kind schon in die Pubertät. Und je nachdem, wann die Kinder in die Pubertät kommen, deshalb gibt es jetzt keine ganz gerade Zahl, aber ich würde so sagen, das ist häufig so zum Beispiel ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr, dass man diese Hormonblocker bekommt. Die verhindern erstmal, dass die quasi falsche Pubertät ausbricht. Und das gibt den Kindern eben genau das, was häufig so anders dargestellt wird. Es gibt den Kindern mehr Zeit, es gibt den Kindern weitere Jahre darüber nachzudenken und sich da sicherer zu werden.
Das heißt, es ist nicht irreversibel, was dann was die machen.
Nee, genau. Diese Hormonblocker, da kenne ich mich ganz gut damit aus, weil ich das spannenderweise, also weil ich das auch bekomme. Weil bei mir nicht sofort meine Eierstöcke aufgehört haben zu funktionieren. Das ist einfach ein Medikament, was in dem Fall jetzt unterdrückt, dass zum Beispiel Östrogene ausgeschüttet werden. Und damit werden irreversible Veränderungen, die durch die klassische Pubertät passieren würden, dadurch werden die erstmal aufgehoben. Wenn man dann den Hormonblocker zum Beispiel einfach absetzt, nach 1, 2, 3 Jahren, dann setzt ganz klassisch die Pubertät ein, die irgendwie in den Körperteilen vorgesehen ist. Und das ist kein Problem. Oder wenn man dann merkt, ja, dieses Kind wird sich, also das Kind ist immer noch sicher und das Kind ist jetzt zum Beispiel 16 oder so, dann beginnt man mit einer sogenannten gegengeschlechtlichen Hormontherapie. Und das sind natürlich immer noch minderjährige Menschen. Dieser ganze Prozess passiert aber auch ja nicht unbegleitet, sondern gerade der Prozess wird so therapeutisch begleitet. Gerade bei Kindern. Ich finde, bei Erwachsenen, da fordere ich schon sehr, sehr viel mehr Selbstbestimmung. Also, dass ich so sagen würde, die Leute können das selber wissen, Leute können das selber entscheiden und müssen unter Umständen halt auch Fehlentscheidungen tragen. Und bei Kindern wird das aber, und das finde ich auch gut, therapeutisch begleitet. Und da wird auch schon, da wird geguckt, dass das nichts ist, was ein Kind mal 2 Wochen lang cool findet und so. Weil natürlich gibt es Dinge, die Kinder ausprobieren, aber es gibt schon auch, ich finde, man merkt schon auch einen Unterschied. Also zum Beispiel Kinder, die trans sind, sagen nicht, ich spiele Mädchen oder so, sondern die sagen, ich bin das zum Beispiel. Also so, ich finde, das merkt man schon auch in der Ernsthaftigkeit, auch bei sehr jungen Menschen.
Wenn du noch ein paar Minuten hast, würde ich gerne... Und
vielleicht noch eine ergänzen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja. Oder was sagst du zuerst?
Nee, mach deinen Satz. Meine Frage wäre sonst, ob wir noch das Fass glauben und das, ob wir sehr das gerne noch aufmachen.
Dann mache ich noch einen ganz kurzen Punkt, den ich noch wichtig finde. Die andere Richtung... Die Suizidrate von Transkindern ist richtig, richtig hoch. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist sie so 3-mal so hoch wie von Cis-Kindern. Und es hat auch damit zu tun, dass die Kinder eben häufig nicht unterstützt werden. Und es ist quasi nicht das einzige Risiko, wenn man sagt, ja, aber lass einfach warten, bis die erwachsen sind zum Beispiel. Ist nicht das einzige Risiko, dass die falsche Pubertät durchmachen, sondern das Risiko ist auch, dass diese Kinder das nicht aushalten. Also, dass die das einfach, weil das sind gerade dann ja Leute, die es schon sehr lange wissen. Und Pubertät ist eh schon anstrengend, so Schule ist ein anstrengender Raum, Pubertät ist belastend und es kann auch dazu führen, dass wir diese Menschen verlieren. Also das wollte ich noch, das fand ich mega wichtig zu betonen. Punkt, ja. Das ist nicht nur so ein, das Risiko ist nicht, dass Leute dann das aus Versehen falsch machen, sondern auch, dass auf der anderen Seite, dass Leute sterben, wenn diese Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet ist und wenn man die Leute zwingt, dass sie zum Beispiel erstmal erwachsen werden. Und das Suizidrisiko auch wieder, gibt dazu auch Statistiken, das sinkt signifikant, wenn man Menschen, also wenn man diesen Transkindern Hormone gibt und die Geschlechtswahrnehmung besser quasi übereinstimmt mit dem Körper auch.
Das ist für mich eins der stärksten Argumente gegen diesen ganzen Kram, den ich leider eben auch viel bei Christen wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass bei ChristInnen das Thema Trans... Meine Güte. Hörst du das?
Ja.
Alexa, stopp. Ich muss diesen Scheißding ausmachen. Manchmal hat er einen Aussetzer. Ich merke bei...
Ich hatte kurz ernst, das ist das Programm und es nimmt wieder nicht
auf. Nee, das ist es nicht. Es ist tatsächlich dieses Viech im Hintergrund. Ich muss das mal in einen anderen Raum stellen. Egal. Ich wollte sagen, dass ich in der Christenbubble das so wahrnehme, dass dieses Transidentitätsthema krassere Emotionen und einen krasseren Hate, würde ich vielleicht sogar sagen, hervorruft, als, weiß ich nicht, in den letzten Jahren ist viel über Homosexualität gesprochen worden. Das fand ich schon nicht cool, aber ich glaube, bei Homosexualität, da hat man immer noch gesagt, gut, das sind Menschen, die können nichts dafür, da müssen wir irgendwie einen Weg finden, die müssen wir irgendwie lieb haben. So.
Das, ja, und das wird viel auch so gesagt, gut, wir lehnen die Sünde ab, aber den Sünder lieben wir, ja. Ja.
Du hast selber eine Vergangenheit in Evangelikalien. Magst du einfach wieder eine ganz offene Frage einfach mal erzählen? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja. ich würde auch hier, glaube ich, dass es auch gar nicht nötig ist, das miteinander aufzuwiegen, was jetzt schlimmer ist oder so. Weil ich glaube, zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit bis vor, weiß nicht, 10, 20 Jahren überhaupt nicht verhandelt wurde in kirchlichen Kontexten. Das heißt, und Homosexualität schon ja auch übel zerrissen wurde. Ich habe da wahrgenommen und ich hatte das Pech oder das Glück, ich weiß es nicht. Ich hatte, ich wusste ganz lange gar nicht, wie mein so freikirchlicher Kontext, wie der dazu steht. Aber ich wusste schon, dass irgendwie so meine Lebensaufgabe sein würde, irgendwie eine gute Frau Gottes zu werden, so ein bisschen. Weil das war so ein bisschen die Aufgabe, die uns eben so vermittelt wurde als irgendwie weiblich eingeordneten Menschen. Weshalb ich in dieser Zeit, obwohl ich mir meiner Transgeschlechtlichkeit so schon sehr früh auch bewusst war, eher so mit 12 als jetzt mit 18 oder so, dass ich habe das komplett zur Seite gedrängt. Also es war so ein Thema, ich habe mich da selber überhaupt nicht darüber nachgedacht, während der Zeit dort und hatte aber mal per Zufall ein Seminar belegt auf einer Veranstaltung von einer Bibelschule, wo wir eben ab und zu mal hingefahren sind und diese Veranstaltung hat sich damit beschäftigt und zwar eine dozierende Person von dieser Bibelschule, da habe ich auch in der ersten Podcast-Aufnahme schon mal davon erzählt. Und diese Veranstaltung hieß irgendwie Mann, Frau sein, christliche Antwort oder sowas und per Zufall habe ich mich da reingesetzt aus Interesse eben an queeren Themen und dachte, dass es erwartet mich einfach eine sweete, offene Perspektive, wo mir gesagt wird, wie man das vereinen kann. Und das war eine krasse, transfeindliche Scheiße, die ich da gehört habe. Also es wurde dann uns irgendwie erklärt, dass es ein Dämon ist, der im Körper wohnt und es wurde biblisch argumentiert, dass ja irgendwie Gott eben in Genesis Mann und Frau schafft und dass das Natürliche und Richtige ist und dass wir ja eben Bilder Gottes sein und dass wir quasi Gott kritisieren. Und das heißt, ich glaube, das ist der Grund, warum gerade Transmenschen mehr Scheiß abkriegen als homosexuelle Menschen zum Beispiel. Uns wird quasi vorgeworfen, wir würden dieses Ebenbild zerstören, indem wir den Körper verändern. Und das machen ja schwule Cis-Männer zum Beispiel nicht. Die tun, glaube ich, mit dem Körper machen die was sündhaft sei, laut eben diesen FundamentalistInnen. Aber die greifen nicht in die Ordnung Gottes ein und uns wird oft vorgeworfen, wir würden in die Ordnung Gottes eingreifen, weil eben da in der Bibel steht, dass Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und eben mit diesen Bibelstellen wurde auch ganz viel begründet in diesem Workshop. Das war, glaube ich, die prägnanteste Zusammenfassung, die ich, während ich selber noch in diesem Kontext unterwegs war, bekommen habe. Das hat mich irgendwie ziemlich schockiert. Das war einer der Gründe, warum ich auch, und in diesem Kontext wurde auch dann noch gesagt, ja, und das ist irgendwie so ein ähnlicher Dämon wie bei Homosexualität, der sitzt du irgendwie woanders oder so, aber es sei die gleiche Verwirrung und die einzige Lösung sei, das zu heilen und den Leuten auszutreiben. Genau. Und das war so schon auch ein Impuls für mich, diesen Kontext zu verlassen. Und Und auch, also, und an dem Zuge schon auch so mein Glauben, nicht mehr aktiv irgendwie mich damit zu beschäftigen, und dann auch schon auch bewusst, also ich glaube, ich habe den Kontext verlassen, da war ich noch gläubig und habe mich dann irgendwie aber darum bemüht, auch irgendwie von dem Glauben mich zu distanzieren. Und kriege jetzt im Nachhinein eben auch sehr viel mit, also bei vielen auch ist da jetzt in den Jahren, wo ich schon nicht mehr Teil davon war, jetzt auch in vielen so freikirchlichen, fundamentalistischen oder so evangelikalen Kontexten, die ja immer auch noch darüber gesprochen wird, das Thema wird auch, ich würde sagen, mehr Sichtbarkeit, wird immer präsenter und höre auch jetzt noch weiter, was halt teilweise für wilde Argumente kommen oder wie mit Transmenschen umgegangen wird. Genau. Und habe, also genau, ich würde das so einschätzen, dass wir nicht sehr willkommen sind, und genau, ja.
Wie ist die Geschichte für dich weitergegangen mit Glaube? Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, da war für dich das Kapitel mehr oder weniger zu, hatte ich das Gefühl.
Ja, ja.
Wie ist das heute?
Also ich glaube, ich glaube, es war auch gut, dass das eine Zeit lang sehr zu war, weil ich glaube, als es dann ganz und gar sich nicht mehr wie ein Thema angefühlt hat für mich, hatte die Trans-Thematik genug Raum, um quasi in mir drin laut genug Hallo zu rufen, dass ich es so höre und nicht mehr ignorieren kann.
Das ist schön ausgedrückt.
Ja, also weil ich mich schon auch im Laufe meines Lebens immer wieder das ein Thema war, und wie ich vorhin gesagt hatte, so mit 12 oder so das erste Mal, und dann hatte ich so das Gefühl, es war so ein Ruf, der wurde, einerseits die Amplitude dieses Rufes wurde immer größer, wurde immer lauter und er wurde auch häufiger. Am Anfang habe ich mich vielleicht alle 3 Jahre oder sowas, kam das mal, dann habe ich das wieder zur Seite gedrängt, dann kam es jährlich, dann hatte ich so meine eine Woche Sinnkrise und irgendwann war es einfach jeden Tag ein Thema und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, es war schon gut, dass da nichts anderes, dass ich nicht noch auch die Anstrengung hatte, das mit was anderem erstmal zu vereinbaren, weil das ist, ich habe auch gläubige Transmenschen in meinem Umfeld, es gibt sie, die das quasi, während sie sehr gläubig waren, mit sich ausmachen mussten, und ich habe unendlich Respekt davor, vor dieser Leistung auch wenn dann gerade noch Menschen in deinem Umfeld sind, die vielleicht auch in diesen gläubigen Kontexten sind, und die sind da einfach nicht alle cool, so, also nicht alle Menschen reagieren da cool darauf. Und da kann man sich sicher sein, wenn man sich irgendwie in einem eher klassischen, so christlichen Kontext outet, dass da nicht alle Leute gut damit sein werden. Auch sonst nicht alle Leute. Und da hatte ich natürlich das Privileg, ich war in einem super queeren Umfeld. Ich war mir sehr sicher, dass alle Leute cool sein werden, die nah an mir stehen, und ich hatte recht. Und ich hatte dann erstmal so meine Jahre, das herauszufinden und damit umzugehen und mich zu entscheiden, zum Beispiel medizinische Dinge zu tun. Und ich habe trotzdem immer wieder, das so vielleicht so ein bisschen wie mit dem Transsein, mit dieser Frequenz, ich habe trotzdem immer wieder, hat mich Glaube tangiert. Ich war, manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich hab ein paar Mal sowas gedacht wie, ein Segen am Transsein ist, ich kann nicht mehr in den evangelikalen Kontext rutschen, weil die wollen mich nicht mehr. Also ich glaube, im Vergleich zu, wenn ich jetzt einfach irgendwie ein so homosexuelles Leben führen würde, ich glaube, ich bin dem so zuwider, ich glaube, die Leute hätten keinen Bock auf mich. Und ich habe das Gefühl, das beschützt mich auch so ein bisschen dafür irgendwie so empfänglich zu werden, gerade für so krass dogmatische Kontexte. Aber ich hatte immer wieder schon so das Gefühl, dass mir das eigentlich fehlt, und ich war mir aber sicher, dass es unvereinbar ist. Also ich hatte so das Gefühl, okay, aber Emil, du hast dich an diesem Punkt deines Lebens für dich entschieden, und das kann ich auch die ganze Zeit mittragen. Also es ist eine Entscheidung, die habe ich bisher kein einziges Mal bereut. Also nicht für das Transsein habe ich mich ja nicht entschieden, aber dafür, damit umzugehen. Das ist eine der wenigen Wahrheiten, die du über dich weißt. Das macht keinen Sinn, das in Frage zu stellen, und das ist nicht vereinbar mit Christentum, das ist nicht vereinbar mit Glaube. Ich glaube, das war mir sehr lange so eine Art Gedanke. Und es wurde die ganze Zeit bestärkt von außen. Von dem, was ich eben gerade auch aus dem Internet und sowas mitbekomme, wie über Transmenschen gesprochen wird, auch teilweise von aus kirchlichen Kontexten, aus freikirchlichen Kontexten. Und dazu kommt noch, dass das Umfeld, in dem ich mich befinde, eher ein sehr, sehr so religionskritisches Umfeld ist. Und das aber ein sehr queerfreundliches Umfeld und mich super aufnimmt und ich hätte es lieber so als andersrum. Und deshalb also in meinem Umfeld mich auch nicht zufällig mal so Glaube krass tangiert oder so. Und ich hatte schon dann eben, ich habe vorhin das kurz einmal angeteaselt und ich würde auch nicht weiter drauf eingehen, aber das werde ich noch mal kurz benennen. Ich hatte eben diesen Suizid einer nahestehenden Person im letzten Sommer und ich habe schon danach auch gemerkt, dass mir ganz krass sowas fehlt, was mir irgendwie Ruhe gibt und was mir irgendwie Trost gibt. Über meine Freundinnen hinaus. Wir wurden auch großartig aufgefangen, aber genau. Aber ich war eben an diesem Spot, wo außer mir gar niemand, glaube ich, sich damit beschäftigt hat oder zumindest nicht laut beschäftigt hat. Und ich wollte dann auch einfach, ich hatte das Gefühl, ich will diesen Raum damit gerade gar nicht einnehmen. Die verstorbene Person war selber überhaupt nicht gläubig und hätte es überhaupt nicht gewollt. Mhm. Und wir haben dann schon irgendwie unseren Weg gefunden, damit umzugehen. Und dann habe ich aber, und das finde ich sehr schön, ich habe so eine Art Sehnsucht in mir gespürt, schon länger. Gar nicht konkret nach irgendwas, was ich beschreiben kann, sondern nach einem Ort. Den habe ich, glaube ich, in dem letzten Podcast auch schon mal benannt, und zwar nach Taizé. Und das ist der Ort spannenderweise, wo die Wurzeln meines Glaubens liegen. Also so, bevor ich irgendwas mit irgendeiner Freikirche am Hut hatte, war ich dort einmal und habe für mich einen Glauben erfahren, der sich lebendiger angefühlt hat, als das, was ich irgendwie so bis das der kalten, kahlen evangelischen Kirche kannte, in der ich so damals irgendwie mich auch mit 14 taufen lassen habe. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einen lebendigen und warmen, ich glaube, warmen und ruhigen Glauben kennengelernt. Und das hatte ich irgendwie über die Jahre aber vergessen und auch verdrängt und ich war so nicht wie nie wieder an einem religiösen Ort und ich habe eine ganz wilde Sehnsucht nach diesem Ort entwickelt, so ein bisschen, also fast so ein bisschen wie so Verliebtheit oder so. Und am Anfang war mir das peinlich, ich habe das immer so ein bisschen weggeschoben, irgendwann habe ich so einschlafen über Dokus über Taizé angeschaut und war dann irgendwann so, komm, jetzt fahr einfach mal hin. Auch weil ich so eben durch diese Trauererfahrung und Dinge, die danach passiert sind, mir so ganz doll einfach mal Ruhe gewünscht habe, weil mein Leben so schön mittlerweile ist, aber einfach ganz, ganz aufgestürmt, also aufgewirbelt. Und ich wusste eben, es ist einfach auch der einzige Ort, den ich kenne, wo man wirklich richtig krass zur Ruhe kommt. Und es ist praktisch, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen und nicht vor ein paar Wochen, weil ich war nämlich dann dort vor kurzem und habe dort eine Woche in Stille verbracht. Also das heißt, ich habe irgendwie eine Woche dort gelebt und mitgebetet und aber nicht gesprochen.
Wow.
Und das war total krass, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann ganz, ganz krass mich selber gehört habe oder so mein Herz gehört habe. Und witzigerweise, ich hatte gar nicht den Impuls, da näher meinem Glauben auf die so Schliche zu kommen, sondern ich habe eher gedacht, mal gucken, was da passiert. Aber ich bin vor allem da, um rauszufinden, weil das auch was ist, wo ich im Alltag einfach so ein bisschen den Zugang verloren hatte, um so ein bisschen rauszufinden, wie ist gerade mein Verhältnis zu Trauer, an welchem Punkt in diesem Trauerprozess stehe ich. Da wollte ich eigentlich in mich reinfühlen. Das war so ein bisschen meine Absicht oder meine Vermutung auch, was mich gerade noch so doll beschäftigt. Und das sagen eben auch oft Leute und dann fühlt man sich so ein bisschen I told you so mäßig, wenn es wirklich passiert. Natürlich kommen immer andere Sachen hoch, wenn man dann tatsächlich in Stille geht. Und ich war die ganzen ersten 2-3 Tage nur damit beschäftigt, meine Transgeschlechtlichkeit und mein Glauben in Frage zu stellen oder das Verhältnis von den beiden Sachen zueinander. Und dann kam noch dazu, dann irgendwie, wenn man dort in Stille ist, hat man irgendwie vormittags immer eine Bibeleinführung, wo man so Impulse zu so ungefähr 3 Bibelstellen bekommt, über die man über den Tag hinweg eben weiter so sinnieren und beten kann. Was dann so ein bisschen der, ich finde, für mich hat das eher was wie eine sehr gut geführte Meditation über diesen Bibeltexten zu beten. Es klingt, also ich kannte diese Art von Gebet davor auch nicht, ich fand es sehr schön. Und dann hatten wir der allererste Bibeltext, den wir bekommen haben, war Genesis, der Anfang von Genesis, wo Gott die Welt erschafft und dann schließlich auch Mann und Frau erschafft. Und ich dachte schon so, ich saß in der ersten Bibelöffnung und dachte schon so, scheiße, boah, bitte nicht. Ich dachte, ich könnte das länger weiter wegschieben. Und dann hat es einfach, und ich wollte ja eigentlich mich mit anderen Sachen beschäftigen, und dann hat es in mir rumort, und es hat in mir rumort, und ich habe es überhaupt gar nicht ausgehalten. Und scheinbar war das ein Riesenthema, und dann kam auch in mir ganz viel wieder diese Erfahrung, von der ich vorhin kurz erzählt habe, hoch. Ganz viel kam dieses, was ich an Haltungen zu eben Transgeschlechtlichkeit gehört hatte, von so FundamentalistInnen. Und ich habe mich so, ganz wie dieses, so bin ich überhaupt an diesem Ort, TC, überhaupt willkommen? Darf ich hier überhaupt sein? Was hat mich geritten, unter so viele Christinnen zu gehen? Die scheinen das doch so doll abzulehnen. Das ist ja einerseits so dieses, er schuf sie jetzt Mann und Frau, wo ich so einerseits war, okay, und ich setze mich irgendwie darüber hinweg. Und gleichzeitig auch, ich habe ein sehr queeres Umfeld. In meinem Umfeld sind auch einfach viele Menschen nicht binär. Also die auch einfach gar nicht in dieser Geschichte auftauchen. Und ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Und dann kommt irgendwie noch der Satz, und seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist so ein bisschen ja auch diese, quasi diese Aufgabe, weil alles bekommt so ein bisschen seine Aufgabe, und das bekommen so Mann und Frau. Und ich dachte so, scheiße, okay, aber abgesehen davon, dass natürlich Transmenschen auch Kinder bekommen können, wenn sie manche, zum Beispiel medizinische Eingriffe nicht machen. Also ich könnte zum Beispiel ja gerade auch noch schwanger werden, wenn ich mein Testosteron absetzen würde für eine gewisse Zeit. Aber es gibt auch einfach, das ist auch ein Argument, was viel kommt von evangelikalen ChristInnen, so dass sie sagen, ja, aber wenn ihr irgendwie diese Transition macht, dann seid ihr ja nicht mehr fruchtbar, dann macht ihr quasi die Funktion kaputt, die ihr bekommen habt. Deshalb, und das ist quasi von denen ein Argument dafür, warum Transgeschlechtlichkeit schlecht ist und falsch ist. Und das hat irgendwie auch in mir resoniert, und sag, wenn ich so zu konkret erzähle, gell?
Oder so zu. Ich bin mega dankbar für, okay, für das, was du erzählst. Ich find's sehr, sehr kraftvoll. Also erzähl alles, was du erzählen willst.
Okay. Ich würde nämlich, und dann habe ich einen guten Move gemacht und hatte, glaube ich, auch einfach sehr viel Glück, oder Gott war bei mir, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich muss diesen Kreis verlassen, und wenn man eben dort in Stille ist, hat man die Option, mit einem Bruder zu sprechen, der dort lebt. Also eben TC ist eine Gemeinschaft von Brüdern ursprünglich, und die wird immer wieder besucht von sehr vielen Jugendlichen, und wenn man in Stille dort ist, kann man mit einem Bruder sprechen, und ich wusste aber gar nicht, wie die drauf sind. Ich hatte ja eher so ein sehr negatives Bild von ChristInnen, und ich meine auch verständlicherweise, ich hatte ja auch einfach meine Erfahrung gemacht. Und man kriegt ja auch nicht, also man kriegt auch einfach irgendwie einen Bruder so zugeteilt. Das heißt, ich wusste ja auch gar nicht, wer mir dann da gegenüber sitzen wird. Und dann kam das, und habe ich das aber gemacht und habe das dem erzählt und habe erzählt so, hey, ich bin trans, ich bin gerade übel am struggeln, weil ich nicht mal meine erste Bibelmeditation hinbekomme, weil ich die ganze Zeit mich nur daran aufhänge, was hier steht. Und ich war eben in diesem fundamentalistischen Kontext, und das tut mir jetzt weh, und irgendwie kommt ganz viel Verletzung von mir gerade auch zum Vorschein, von der ich dachte, das wäre alles so, ich hätte das irgendwie überwunden und das wäre geheilt. Und der Typ war so richtig, richtig cool. Der war erstmal so, ja, irgendwie gut, sind sie dann jetzt raus? Also der hat erstmal so gecheckt, ob ich denn jetzt noch in diesem Fundi-Kontext bin, und war dann auch ganz erleichtert, als ich so meinte, nee, meinte er so, oh gut, das ist schön, dass sie da weg sind. Und das auch mal zu hören von einer Person, die irgendwie auch in so einem Kontext, im christlichen Kontext ist, war, hat mir auch gut getan. Und dann haben wir, und ich würde jetzt einfach auch kurz so biblisch drauf eingehen, wenn es dich interessiert.
Sehr gerne.
Weil meine Sorgen ja eben auch so darauf basiert haben. Und dann haben wir nämlich erst nochmal die Genesis gelesen, und er hat mich so, und er hat irgendwie einfach so Fragen gestellt, und das hat mir gut getan. Und zwar einmal haben wir diesen Teil angeguckt, wo eben Gott die Welt erschafft, und er schafft so ganz viele zweiseitige Dinge. Also er schafft irgendwie Himmel und Erde und Licht und Dunkel. Und er gibt den Sachen dann Namen, also irgendwie Tag und Nacht heißt es dann, und er schafft Land und Wasser, und am Ende schafft er dann eben Mann und Frau. Und das fand ich spannend, weil, und für mich wurde, mir wurde schon auch immer wieder kommuniziert, so ja, und das, zum Beispiel Nicht-Binarität, was Sündhaftes ist, nicht-binäre Geschlechter, und was nicht von Gott gewollt ist, weil er hat ja Mann und Frau geschaffen. Und dann war der Bruder, der hat nicht gar nicht so viel gesagt, aber er meinte so, ja, aber haben Sie schon mal die Dämmerung gesehen? kam mir das jetzt sehr teuflisch vor. Oder haben sie schon mal einen Moor gesehen? Was ja so ein schon nicht klar Land- oder Wasserfläche ist. Und ich fand, diese Erklärung hat mir irgendwie, also in mir sind so Dinge aufgebrochen, auf jeden Fall in diesem Gespräch, so Ängste, die ich hatte und so auch dieses Gefühl von, ich bin einfach ausgeschlossen von diesem Buch, weil es so auf der ersten Seite mich schon irgendwie so ausgrenzt. Und natürlich so gibt's ganz viele Binaritäten oder so vermeintliche Binaritäten, die beschrieben werden in dieser Stelle zum Beispiel, aber das sind eigentlich alles halt, was er dann meinte, so Pole, und es gibt natürlich ein Spektrum darum und auch logisch, dass aber diese Gesellschaft keinen Begriff hatte für nicht-binäre Menschen zum Beispiel, also weil es gab einfach keinen und dann hätte man den auch nicht an der Stelle hier verwenden können. Und das fand ich irgendwie, das fand ich sehr befreiend, und ich will damit nicht sagen, dass ich so, dass in der Bibel nichts irgendwie Fehlerhaftes steht oder nichts Widersprüchliches oder so, aber auf jeden Fall fand ich das auf jeden Fall schön. Was ich auch richtig schön fand, war, dass die ganze Zeit über diese, und das kannte ich eben auch nicht aus dem Fundi-Kontext, diese Bibeleinführung war wahnsinnig kritisch im Sinne von, ich habe noch nie so eine gute historische Kontextualisierung bekommen. Also ich hatte das Gefühl, wenn man natürlich alles wörtlich nimmt, dann fehlt ganz, ganz viel. Und das wusste ich. Wusste einfach ganz viele Sachen nicht, obwohl ich die Bibel schon mehrmals komplett auch durchgelesen hatte. Habe ich über ganz viele Sachen war ich einfach gestolpert und dachte, das macht jetzt keinen Sinn, warum fangen die jetzt 153 Fische? Und dann hat mir das erste Mal jemand erklärt, was das denn für eine Metapher auch ist. Und ganz viel wurde uns gesagt, Leute, versteht es symbolisch und versteht es aber bitte auch im Kontext. Und ich dachte ganz häufig, also ich dachte ganz lange, dass Bibel ernst nehmen heißt, dass man sie wörtlich nimmt und wirklich als Fundament. Und dann wurde mir schon auch gesagt, ja, aber wenn sie was ernst nehmen und wirklich eine Ernsthaftigkeit daran legen, dann ist doch gerade der Kontext super wichtig. Und das hat für mich irgendwie nochmal so eröffnet, warum ich jetzt auch umso dankbarer bin, dass Menschen so Theologie studieren, dass Menschen wirklich auch ein Bibelstudium betreiben und sich dann auch, und auch nicht, also, dass nicht einfach jeder predigt, der mal dieses Buch gelesen hat, auch wenn ich nicht diesen, also ich meine nicht diesen akademischen Titel von, du brauchst einen akademischen Titel, um Leute darüber aufzuklären oder so, weil ich finde, das auch, da hat auch eine Problematik an sich. Aber so, es gibt natürlich Menschen, die mehr Zeit da reinstecken und sich mit dem Kontext und den Sprachen und der Geschichte beschäftigen, haben auch einfach mehr Wissen, das zu verstehen und können einem helfen. Und ich habe wahnsinnig viel historischen Kontext in der Woche erfahren. Und das wollte ich noch gerne ergänzen, dass mir das richtig doll geholfen hat, aus so der Perspektive von, ich komme aus einem fundamentalistischen Bibellektüre-Umfeld. Und dann war ja immer noch dieses seid fruchtbar und mehret euch Argument, was ich jetzt auch schon ein paar Mal wiedergefunden habe, seit ich wieder auch da bin. Und da hat der Bruder mir auch eine richtig sweete Geschichte gezeigt, der mochte die auch richtig gerne, die ich tatsächlich einfach gar nicht kannte. Und ich hätte versucht, die ganz kurz zusammenzufassen, wenn du Interesse hast.
Sehr.
Die tatsächlich in mir noch mehr was ausgebrochen hat oder noch mehr was losgelöst hat. Von im Sinne von, was ist der Sinn der Existenz und muss ich selber mich quasi vermehren, damit mein Leben einen Wert hat und gehe ich sonst gegen Gottes Gebot von Liebe und sowas. Und zwar ist es eine Geschichte, wahrscheinlich kennst du die auch von einem Äthiopier, der durch, ich glaube, der fährt nach Jerusalem, der arbeitet bei der äthiopischen Königin. Der Typ ist Eunuch, also der ist eben kastriert. Und das hat der Bruder auch sensibel gemacht. Also er hat mir jetzt nicht gesagt, ich glaube, sie sind Eunuch, sondern irgendwie, keine Ahnung, wenn ich aber natürlich für ein Wort, was es damals nicht gab, halt irgendeine Entsprechung suche, dann muss ich gucken. Und meine Sorge war ja, es gibt irgendwie Transmenschen, die eben durch zum Beispiel operative Eingriffe vielleicht keine Kinder selber mehr zeugen können oder so. Also und dafür haben wir einen Pendant gesucht. Auch wenn sonst natürlich das nicht eins zu eins gleich ist und es eben auch eben Transmenschen gibt, die Kinder bekommen können und das auch tun und das finde ich auch gut, hat mich das irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Und in dieser Geschichte fährt eben dieser Eunuch fährt nach Jerusalem und kauft sich dort zufällig irgendwie eine Schriftrolle von Jesaja und liest das laut auf der Kutsche vor, weil man irgendwie, glaube ich, zu der Zeit einfach laut gelesen hat. Und dann kommt Philippus vorbei, das ist ein Apostel, das steht in der Apostelgeschichte, und der hört, dass jemand dort liest und geht dorthin und fragt ihm, ob er versteht, was er liest. Und der Typ sagt, nee, wie soll ich das denn verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Und dann setzt sich Philippus dazu, die lesen es zusammen und die beiden lesen dann Jesaja und es geht, das ist so eine ganz bekannte Stelle. Und es geht so, je nach Interpretation, entweder geht es ums Volk Israel oder es geht um Jesus. Auf jeden Fall geht es irgendwie darum, dass diese beschriebene Instanz, dass sie keine Nachkommen haben wird, weil sie ja zur Schlachtbank geführt wird wie ein Schaf, so in die Richtung. Und das lesen sie und irgendwie kommt aber auch in der Stelle vor, auch wenn es in dieser Jahr nachkommt, dass aber auch gesagt wird, so, aber die Nachkommen werden aber unzählige sein. Auch wenn das Geschlecht irgendwie ein Ende findet, so ein bisschen. Was ich so ein bisschen so verstehe, dass so Liebe weitergeben und das so in dem Fall jetzt frohe Botschaft weitergeben oder so. Oder Leben erhalten und Leben spenden, dass das nicht der Zeugungsprozess damit gemeint ist oder nicht nur damit gemeint ist. Weil ja Jesus zum Beispiel selber keine Kinder hatte und das finde ich voll oft vergessen wird, wenn Leute so darauf bestehen, dass das Part von menschlicher Existenz ist. Oder vielleicht hat er auch Kinder, keine Ahnung, das ist, glaube ich, wieder eine andere Frage, aber hat auf jeden Fall, in diesem Buch hat er keine. Und dann, das finde ich voll süß, der Onuch, der freut sich mega doll, die fahren an einem Fluss vorbei, der sagt so, hey, wie wär's denn, könntest du mich da jetzt gerade mal kurz spontan taufen, bevor ich wieder zurückfahre nach Äthiopien, dann steigen sie aus, dann taufen sie den. Und dann fährt er weg und man hat nie wieder von ihm gehört, so ungefähr. Aber das ist so ein bisschen diese Geschichte. Er ist nämlich irgendwie einfach zutiefst berührt, dass er doch irgendwie Teil davon sein kann, obwohl ihm das alles nicht so richtig viel sagt und er gerade eben diese Schriftrolle liest. Und der Bruder, das fand ich auch cool, weil der hat einfach ein krasses Bibelwissen gehabt, war dann so, ja, und was sie jetzt nicht wissen wahrscheinlich, aber was voll spannend ist, wenn man so diesen Jesaja-Text liest, dann steht so nur so ein paar Sätze weiter, beschreibt Jesaja oder der so, wer zum Gottesdienst kommen darf und wer nicht vom Gottesdienst ausgeschlossen ist. Und da steht auch drin, das habe ich jetzt kurz nachgeschlagen, je nach der Übersetzung steht da Eunuch oder Kastrierte und hier steht bei mir steht, der Kastrierte, der keine Kinder zeugen kann, soll nicht sagen, ich bin ja nur ein verdorrter Baum. Dies, das, ich werde ihm ein Denkmal setzen und einen Namen geben, das ist mehr wert als Söhne und Töchter. Also so literally steht auch in diesem Buch dieser Text drin und den kannte ich einfach nicht. Mhm. Das hat mir einfach niemals jemand gezeigt und natürlich mit vielleicht auch mit Absicht oder weil immer die gleichen 10 Stellen gelesen wurden in meiner Freikirche. Aber ich war einfach, ich habe geheult, ne? Weil ich so dachte, ganz viele so Wahrheiten, die ich über meinen Glauben und über das Christentum hatte, von so, das gibt da nichts, was mich mit bedenkt und was mich mit einschließt. Allein dieses, also es gibt auch Alternative, und es gibt sogar in diesem Buch, was fucking 2000 Jahre alt ist, wird darüber nachgedacht, wie der Eunuch sich wohl fühlt, wenn der keine Kinder haben kann, weil der die gleiche Sorge hatte wie ich, nämlich so, ah fuck, ich kann nicht fruchtbar sein und mich mehren, und es berührt ihn einfach so, so, so sehr, dass er sagt, komm, tauf mich mal, obwohl er seit 10 Minuten sich mit dem Christentum beschäftigt, so. Das finde ich irgendwie, das hat mich zutiefst berührt, und ich hatte vielleicht, um noch so ein bisschen den Bogen auch zu Ende zu machen, und dann hat sich dieser Knoten in mir gelöst eben, und dann konnte ich auch über andere Dinge nachdenken und ich konnte mich plötzlich auch sehr wohl einfach als Transmensch an diesem Ort fühlen, was ich einfach nicht kannte aus christlichen Spaces oder nur aus Spaces, wo ich halt nicht damit offen umgegangen bin. Und dann konnte ich mich mit den anderen Dingen auch beschäftigen und die kamen dann auch nach und nach hoch. Aber ich hatte so das Gefühl, ich habe meinen Frieden damit gemacht, also auf so einer ganz friedlichen Basis. Und das war nicht einfach und so, ich glaube, wenn man mal eine Woche in Stille war, der kennt das. Aber ich konnte so auch auf einer, so ab dem Moment hatte ich so das Gefühl, ich kann wieder glauben. Obwohl ich das nicht, also ich bin dort nicht hingegangen, um das wiederzufinden, sondern um Ruhe zu finden einfach. Und es hat sich aber dieses Vertrauen teilweise wieder eingestellt, teilweise vielleicht auch neu eingestellt. Es hat sich aber dieses tiefe Grundvertrauen wieder eingestellt in einen liebenden Gott so. Und das fand ich total krass, ich habe damit nicht aktiv irgendwie das gesucht oder so. Ich wäre voll fein damit gewesen, einfach ein bisschen meine Ruhe zu haben und nachzudenken. Und hatte dann aber so ganz, ganz viele so auch so ähnliche Erfahrungen wie die ich jetzt mal konkreter beschrieben habe. Ich will auch den Rahmen nicht sprengen. Aber wo ich so gemerkt habe, okay, das ist vieles gar nicht so, wie ich das im Kopf hatte oder wie mir das gezeigt wurde. Und ich glaube auch noch, und das fand ich spannend, dass mich das auch so beschäftigt hat, schon bei diesem ersten Treffen, wo ich bei diesem Bruder war, hatte mir so ganz doll die Frage auf dem Herzen gebrannt, so, ich war dann so, ja, ganz am Ende so, ich muss noch eine Sache fragen, glauben Sie, dass Gott mich denn so überhaupt so lieben kann, wie ich bin, oder glauben Sie nicht, dass er inhärent denkt, ich wäre inhärent falsch? Er müsste mich eigentlich erst wieder quasi zu einer Frau verwandeln oder so, dass ich so bin, wie er mich geschaffen hat. Und dann meinte, und ich glaube, ich rede jetzt von diesem Bruder, aber das hätten mir auch andere Christinnen zusprechen können. Ich habe mich davor, glaube ich, aber einfach anderen Christinnen verschlossen. Der meinte dann so, ja, ich glaube eher, dass die Menschen das Problem sein werden, so, und dass er kann mir nicht versprechen, dass die Menschen mich immer annehmen werden, aber es ist gar keine Frage, ob Gott mich liebt. Und das fand ich auch einfach voll wichtig, das zu differenzieren. Dass ich meine Erfahrung ja mit Menschen einfach gemacht habe, und dass wir halt nicht unfehlbar sind und nicht fehlerlos sind. Und fand das spannend, dass aber diese Frage, dass die mir auch so auf dem Herzen gebrannt hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich auch noch gar nicht so die Tiefe davon begriffen habe, was hier gerade eigentlich passiert. Ja. Und hatte dann in der Woche, ich glaube, ich weiß nicht so richtig, ich könnte noch so 10 erzählen, aber vielleicht lasse ich das bleiben. Einfach noch so ganz viele ganz spannende, so Revelations, so Enthüllungen, so ein bisschen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ich das erste Mal so Erwachsenenglauben auch erfahre. Also weil ich war so von meinem 14. ungefähr bis zu meinem 18. Lebensjahr in diesem freikirchlichen Kontext. Und auch mich mit so ganz viel mit so Verantwortung beschäftige und auch mit so, was ist wirklich das Leid der Welt und was bedeutet es, dass das jemand auf sich genommen hat, so. Das fand ich einfach total spannend, dass ich dafür Raum hatte. Aber das war alles nämlich gar nicht geplant. Und so seitdem habe ich es auf jeden Fall wieder. Ja, es hat sich einfach, glaube ich, auf den Knoten gelöst, den ich gar nicht gesehen habe. Und dann auch einen Frieden eingestellt und eine Ruhe eingestellt, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Weil ich hatte mit so einer, glaube ich, schon sehr physikalischen Ruhe gerechnet. Und es hat sich aber so eine sehr seelische Ruhe eingestellt.
Wunderschöne Geschichte. Ah, du hattest dir, wir haben im Vorfeld ja ein bisschen gesprochen, du hattest dir gewünscht, dass wir auch mit einer schönen Note enden können. Ich finde es mega bewegend und möchte einfach vielen, vielen Dank sagen, dass du uns alle und mich jetzt auch hier damit reingenommen hast in diese Geschichte. Das wird in mir noch lange nachhallen. Das ist wirklich, wirklich schön.
Gerne. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, es war ein bisschen diffus irgendwie so aus mir rausgesprudelt. Ich hoffe, es passt.
Also ich fand es total nachvollziehbar. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, das ist echt sehr cooles Storytelling. So muss Podcast sein, keine Ahnung. Also ich feiere es sehr. Ich feiere es wirklich sehr. Das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Großartig.
Gerne.
Und also ich meine, ich habe jetzt hier noch ganz, ganz viele Fragen und ich merke aber, dass deine Geschichten und das, was du damit verbunden hast, dass es so viel schon aufgegriffen hat. Ich finde, das ist sehr, sehr rund. Also vielen, vielen Dank. Das ist echt toll. Sehr schön. Du, ich würde dann sagen, das ist ein gutes Schlusswort und ich möchte es einfach auch so stehen lassen, weil ich glaube, es wirkt nach. Und deswegen nochmal danke für deine Gedanken, deine Expertise und deine Geschichte. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.